Willkommen zum Chaos-Seminar heute im September. Genau. Ich begrüße natürlich alle, die hier sind und auch alle, die per Video zuschauen oder das später anschauen. Und wir haben heute zwei besondere Referenten hier, die extra hierher gekommen sind, um dieses Chaos-Seminar mit uns zu halten. Zum einen darf ich Volker Wilk begrüßen, der eigentlich ein Urgestein des Ulmer CCC ist und jetzt nicht mehr ganz in Ulm wohnt, aber heute hier ist. Er ist Initiator des PEP-Projekts, über das auch unser Seminar heute gehen wird. Und genau, die andere Referentin darf ich als SWA vorstellen. Sie kommt aus der Bodensee-Richtung, ist studierte Ethnologe und auch gelernte Schreiner. Außerdem ist sie eine Repräsentantin des CCC. Genau, und die beiden halten euch heute ein Seminar zum Thema PEP, Pretty Easy Privacy. Und jetzt darf ich das Wort gleich an die beiden übergeben, denn die wissen, glaube ich, mehr darüber als ich. Gut.
Also, Pretty Easy Privacy kommt von Pretty Good Privacy, wie ihr euch das wahrscheinlich schon gedacht habt. Wer kennt denn Pretty Good Privacy nicht? Okay, sehr gut. Wer kann es benutzen? Sehr gut. Öfter wie einmal die Woche benutzen, so daily. Okay, das ist nur noch einer. Das ist meistens so. Wer hat es denn schon mal jemand anderem erklärt? Schon mehr als 100 Leute? Okay, super. Das ist immer so ein bisschen, um eine Idee zu kriegen, wo ihr so steht, weil wir versuchen, da ein Problem zu lösen, nämlich genau das, dass ihr alle wisst, was GPG ist und es auch benutzt. Oder sagt ihr, benutzt es, aber bei der Frage nach den täglichen Benutzungen dann plötzlich wieder alle Hände runtergehen, weil es eben doch immer noch so ein bisschen doof zu benutzen ist. Ich mache euch jetzt hier einen Vortrag, das ist der Überblick, ich mache eine kleine Einführung, dann das Konzept, das ist das größte Kapitel mit 6 Unterkapiteln, dann kurz ein paar Notizen zur Organisationsform von PEP, dann die Technologie, wo der Volker hoffentlich noch einiges dazu sagen wird. Und da ist schon wieder der dann zu den Apps der derzeitigen Implementierung sowie Demo, wenn wir dann noch Zeit und Lust dazu haben. Also hier mal Snowden, so ein Quote, ist an der Stelle immer ganz schön. I don't want to live in a world where everything that I say, everything I do, everyone I talk to, every expression of creativity or love or friendship is recorded. Ich stimme dem zu, allerdings haben wir das Problem, dass wir so eine Welt jetzt haben. Früher waren das immer noch die anderen, die geglaubt haben, dass es so ist und gedacht haben, naja, weil wir uns ja mit Technik auskennen, wird es wahrscheinlich so sein. Inzwischen wissen wir es halt einfach, dass Regierungen uns abschnorcheln irgendwie und auch andere nicht immer das Allerbeste von uns wollen. Das heißt, wir haben also das Problem, dass die Kommunikation online im Prinzip wieder Postkarte ist, also sichtbar für jeden, und dass diese Welt, die wir jetzt Massenüberwachung hat, erwiesenermaßen. Und das wollen wir lösen, dass wir einfach mal Massenverschlüsselung dem entgegenwerfen und später dann hoffentlich auch noch Massenanonymisierung. Und damit fangen wir gerade erst an. Wir sehen uns als sogenannte Cyberpunks und wir möchten die Kosten der Massenüberwachung optimieren. Cyberpunks ist definiert als eine Group Making the Network Safer. Cyberpunks also Raid Code. Und Cyberpunks haben mal auch Privacy definiert. Privacy is necessary for an open society in the electronic age. Privacy is not secrecy. A private matter is something one doesn't want the whole world to know. But a secret matter is something one doesn't want anybody to know. Das finde ich ganz wichtig, weil es da immer, also oft missverstanden wird, dieser Unterschied zwischen Privatheit und Geheimhaltung. Jo, dann gehen wir hier mal in das Eingemachte des Konzeptes. Das sind auch wieder 6 Punkte. Ich fange einfach direkt mal an. ein Teil des Konzepts, das ist ja auch die Tagline von dem Projekt, das Privacy by Default. App macht, was die Nutzer eigentlich machen wollen würden oder hätte machen wollen, sozusagen. Die versuchen das, ihr habt das jetzt auch selber gerade gesagt, ihr benutzt ab und zu mal GPT, aber ihr würdet es natürlich, vermute ich mal, auch gerne jeden Tag benutzen, tut es aber nicht, weil es einfach nicht genehm ist. Und wir kommen jetzt so aus der Richtung, also ich habe hunderten von Leuten GPT erklärt, ich habe zig Krypto-Partys gemacht, insbesondere in 2013 nach Snowden. Und da kommen wir halt her zu sagen, dass wir jetzt nicht mehr Anleitungen schreiben wollen, sondern wir möchten die Erwartungen der Nutzer in Software und Standards formulieren. Dafür wurde auch ein Internet-Draft angefangen, zusammen mit der ISAC, für die General Practice Principles. Der ist online, da ist der Link. Ihr kriegt dann auch nochmal die Slides irgendwie, oder? Das ist so ein Screenshot. Ihr wisst ja alle, wie so ein NFC aussieht. Das ist das Abstract dazu und das ist das Inhaltsverzeichnis. Die meisten von den Punkten werden wir jetzt auch durchgehen, aber ja, habt ihr mal gesehen, könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Das ist schon ein ordentliches Papier geworden und wie das so ist bei so einem NFC, freut man sich dann natürlich über Kommentare. Mein zweiter Teil des Konzeptes ist Pretty Easy Privacy, der eigentliche Name des Projektes. Es geht darum, dass es einfach zu installieren, einfach zu verstehen und einfach zu nutzen ist. Dass kein Training nötig ist und dass es kein Nerv, dass man nicht genervt wird, dass man nicht gestört wird. Das realisieren wir auf verschiedene Arten, gehe ich auch gleich drauf ein, aber nur als Randbemerkung, es ist auch easy für App-Developer. Das erklären wir nachher in Kapitel Tech, aber es ist die Idee, dass nicht nur der Nutzer das einfach so nutzen kann, sondern dass eben auch alle Leute, die Software schreiben, das einfach implementieren können, sodass dann der Nutzer das eben einfach nutzen kann. Und ein Teil, mit dem wir versuchen, das einfach zu machen, ist, dass wir Trustwords benutzen. Also wir übersetzen die hexadezimalen Fingerprints in Wörter, also Battery More Stable, anstatt EC5539CA8FECF. Ich denke mal, jeder von euch hat schon mal so ein Fingerprint am Telefon vorgelesen. Und ja, ist natürlich schon viel netter, wenn man Worte hat. Ich muss allerdings auch gleich dazu sagen, die Worte sind, da wir ein relativ umfangreiches Dictionary brauchen, nicht immer so einfach. Also es sind auch durchaus lange Wörter, aber es ist trotzdem einfacher als die Zahlen-Buchstaben-Kombination. Ein anderer Teil, mit dem wir es einfach machen, ist dieses Sync-Protokoll. Das bedeutet, dass man den Schlüssel auf mehreren Geräten verwenden kann. Das wäre heute auch ein großes Problem. Ne? Nur ich bin jetzt gerade am Telefon, ich kann deine verschlüsselte Mail lesen, wenn es was Wichtiges ist, schickst du es mir bitte nochmal auf Java über OTR, da kommt es dann auch am Telefon an. Das hat man dann immer wieder, dass man halt seine Schlüssel immer nicht genau da hat, wo man gerade ist. Das heißt, das funktioniert so, dass eben wenn man ein neues Device der Gerätegruppe hinzufügen will, für das neue Device erstmal einen Device Key generieren, pinkt dann mit diesem Device Key bei der Gruppe. Die bereits vorhandenen Devices zusammen mit dem User tun dann auch verifizieren, dass dieses neue Device auf jeden Fall zur Gruppe dazugehört, weil es könnte ja auch jetzt irgendwie wieder sein. Und dann tun die ganzen Devices, also diese ganze Gruppe macht dann einen neuen Schlüssel, also einen Hauptschlüssel für alle und tauschen wieder ihre geheimen Schlüssel aus und können dann über diesen Hauptschlüssel halt kommunizieren. Und der Hauptschlüssel ist dann auch der, der verwendet wird, wenn ich dir jetzt E-Mail schicken will und du hast eben verschiedene, nehme ich den und das wird dann eben an die verschiedenen Devices verteilt. Ein schöner Nebeneffekt ist, dass man auf diese Art und Weise nicht nur Schlüssel zünden kann, sondern auch Kontakte und Kalender, womit man auch endlich mal dieses bescheuerte Backup-Problem gelöst hat, was man eben mit verschiedenen Devices auch mal wieder im Endeffekt bleibt einem ja momentan nichts anderes übrig, als es irgendwo in irgendeine wie auch immer geartete Cloud zu werfen. Also es gibt auch Leute, die machen sich verschlüsselte Backups über Gitter oder eben über Apple Clouds oder sonst irgendwas. Aber so ist halt quasi jedes Device ist das Backup. Also man hat dann natürlich nur verloren, wenn man alle Devices einmal verliert.
wenn das dazwischen verschlüsselt ist und später, wenn es anonymisiert ist, dann hat vielleicht noch mehr Durchdruckteilen einsetzen.
Wenn da von einem Schlüssel die Rede ist, ist das ein PEP-Schlüssel oder kann man da die alten PGP-Schlüssel weiterverwenden?
Ja, also bei PEP ist es so, PEP verwendet nur EGS Engine. Jetzt kannst du dir vorstellen, welche Schlüssel das sind. NuPG hat schon erfreulicherweise das Feature, dass sie die Schlüssel auch in X509 rechnen können. Das heißt, wir können auch S9 mit den Schlüsseln machen, mit Zen. Und wir rechnen da halt auch Temp-Keys aus für symmetrische Verschlüsselung. Das heißt, du hast gar PGP-Keys. Was PEP prinzipiell macht, ist, die Keys sind nicht nur PGP, sondern die Datenformate, die wir designen, sind alle PGP-Abwärtskompatibel. Das heißt, auch wenn du kein PEP hast, kriegst du das da auch. Sieht vielleicht nicht ganz hübsch aus. Also wir machen kein Memory Hole, wir haben jetzt Memory Hole implementiert, falls ihr von Memory Hole überhaupt gehört habt, was ihr nicht mehr gehört habt. Ihr werdet nicht mehr so viel davon hören, fürchte ich, weil die OpenPGP Working Group bei der IETF wurde im Trakt geschlossen. Die gibt es nicht mehr. Und wurde ja geleitet von Memory Hole auf jeden Fall. Und da ist es ein bisschen Game Over, glaube ich. Memory Hole war die Idee oder die Parallelidee, wie man Datenformat so macht, dass man das Subject verschlüsseln kann. Und Memory Hole ist halt so schwer zu implementieren, dass wir die MIME-Bibliothek, die wir intern verwenden, dass wir noch LibGTPen erstmal patchen mussten, damit man es überhaupt implementieren kann. Also das Zeug stellt Anforderungen, dass deine MIME-Bibliothek die Features nicht hat. Und wir wollten es halt ein bisschen einfacher machen und ich fand es auch ehrlich gesagt für Subject oder Verschlüsselung etwas Overkill, weil wir verschlüsseln das Subject übrigens auch. Wir verschlüsseln so, dass wir die erste Zeile des Textbodies als Subject benutzen, wenn das Subject Doppelpunkt steht. Das ist ein ganz exotisches Verfahren, extrem schwer zu implementieren. Ja, da muss man drauf kommen, das ist ein komplexer Task. Ja,
also man muss dann halt ein anderes Subject in was anderes reinschreiben.
Ja, PEP zum Beispiel. Ja. Oder Dings oder so. Genau. Und dann nimmst du es halt in der Engine wieder hoch. Oder? Also Subject-Verschlüsselungsprotokoll und da brauchst du auch keinen neuen MIME-Standard und wir konnten das sogar implementieren, um meine Liste zu patchen. Und deshalb ist unser Vorschlag halt, dass man das vielleicht ein bisschen einfacher macht. Ist nicht so komplex. Ja, aber das ist noch das Thema. Wir haben Memory Hole auf Besonnenmensch von Patrick Brunschwig implementiert. Patrick ist der Chef von E-Mail und mit denen haben wir eine Partnerschaft bekanntlich. Und der Patrick wollte unbedingt, dass wir Memory Hole können. Und deshalb hatte die Christa, die wunderschöne Aufgabe, diese hervorragende MIME-Bibliothek, also ich glaube, das ist richtig formuliert, das wird ja aufgezeichnet. Also diese brillante, einfach zu handhabende und im Wurf geniale MIME-Bibliothek von der Wikipedia. Die Tipper, die wir jetzt nicht mehr eigen ersetzen, aus dem Programm, der zu wissen. Aus all diesen Gründen, ja, sie hatte die schöne Aufgabe, das zu implementieren. Und sie hat sich auch riesig gefreut, da können Sie auch. Sie ist eine Gruppe, sie hat, glaube ich, den DeepM Fanclub daraufhin gegründet. So in etwa.
Ja. So ein Gefühl? Nee. Also, Christa ist, glaube ich, über Twitter auf der Manga-Version erreichbar. Also,
genau.
Kann man sie gerne mal auf DeepM ansprechen.
Also, wenn man aber mit ihr will, dann sagt man einfach DeepM, dann geht's ab.
Das ist mal sehr lustig. Ja, Subject Inline ist auch eins, womit wir es halt irgendwie ein bisschen einfach machen wollen, weil man ja heute, also für alle, die GPG schon mal jemanden erklärt haben, da muss man ja immer dazu erklären und dann schreibt bloß nichts ins Subject, weil das ist ja dann nicht verschlüsselt. Und dann ist es ja auch irgendwie immer doof, wenn man dann in seinem Mail-Backlog irgendwie eine bestimmte Mail sucht und dann steht da immer nur encrypted, 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 encrypted. Es gibt auch Leute, die machen dann immer so Subjects wie irgendwie der blaue Hund oder so und sagen dann, ja, wie in meiner Mail der blaue Hund geschrieben, damit man halt wenigstens auf irgendwas mit referenzieren kann. Aber auch das versuchen wir da halt so ein bisschen einfacher zu machen und vor allen Dingen ist es natürlich immer das Ziel, dass der eigentliche User am Ende davon auch gar nichts abkriegt. Also wenn der Web benutzt, dann ist das Subject immer noch im Subject-Ding, im Client. Es ist nur beim Verschicken, wird es dann in den Body gesteckt. Und wenn der empfangene Client packt es dann wieder aus und steckt das Subject halt wieder in die Subject rein.
Genau. Das wäre PEP 1.0-Format und jetzt gibt es PEP 2.0-Format, da machen wir ein bisschen mehr, nämlich wir verschicken Mails genauso wie wenn man in Mund Forward Attachment macht. Und dadurch nehmen wir alles aus dem Header raus und verschlüsseln es und signieren es. Ich weiß nicht, ob ihr die Angriffe auf PGP und SNAP sind beide schwach im folgenden Problem, nämlich da das Subject nicht verschlüsselt wird, fehlt das Subject, aber wir haben noch ein Problem, nämlich es werden die Adressen nicht signiert. Also ich kann eine Mail erzeugen und ich kann diese Mail an jemand anders schicken, als an den sie ursprünglich gedacht war, und dadurch Verwirrung erzeugen, weil nämlich das Tool der Mail und das Form der Mail nicht signiert sind. Und zwar weder das Tun vom In noch natürlich der Envelope. Es ist einfach gar nichts signiert. Und das heißt, wenn ich jemanden provozieren kann, mir eine Mail zu stellen mit ein bisschen verfängten Inhalt, ich die einen falschen Adressaten weiterleite, ändere, dann kann ich Leute täuschen. Und das ist ein Angriff, gegen den sowohl PGP als auch ja, erstmal unsicher sind. Das kann man machen, weil eben
bei der Gesellschaft das Signal von jemand anderen.
Guck, du hast, ja, aber du kannst zum Beispiel das To ändern, weil das Signatur beweist eben nur, wo es herkommt, aber nichts tun. Du kannst schon melden, der dir schickt, an jemand anderen schicken und dann mit Fake jetzt Dienst.
Begleiten wir das dann einfach.
Denke mal drüber nach.
Ja, also ich mache ein Beispiel. Ich verleite dich, mir so Blödsinn zu schreiben, wie der Freundin kann ich mal ausstellen. Und dann sorge dafür, dass es so aus dem Windows Ink Spieler entschaut.
Also macht PGP erst verschlüsseln, dann signieren oder andersrum?
Das spielt keine Rolle, weil signiert wird eben nicht das Tau-Demail.
Ja, aber kannst du es dann, wenn es signiert und verschlüsselt war, mir weiterschicken, dass ich nicht,
ja,
dass für mich nicht so aussieht, als wäre es mit deinem Key?
Achso, ich schicke dir das signiert.
Ja.
Und
dagegen ist zum Beispiel das PGP und der SNAP schwach. Und das korrigieren wir jetzt mit dem neuen Webseitenverbot. Weil wir nämlich Folgendes machen: Wir nehmen die gesamten Headers, machen jede Mail quasi wie ein Forward als Attachment dieser kompletten Mail. Und außen im Envelope erzählen wir so wenig wie möglich. Aber das, was innen ist, ist nicht signiert. Das heißt, ich habe auch das Tool signiert. Und dadurch ist diese Klasse von Angriffen gegen die und erstmal eben unsicher sind, gegen die stellen sicher. Gleichzeitig bleibt das Datenformat aber kompatibel zu PGP-Mail, weil es sieht nur seltsam aus, dass das PGP-Mail mit unserem Aufmarsch sieht halt aus, wie wenn ich eine Mail, die ich selber schreibe, geforwardet hätte. Oder? Sieht ein bisschen seltsam aus. Für Webclient sieht es nicht seltsam aus, weil das natürlich kann. Aber damit können wir gleich noch was machen. Das Format haben wir spezifiziert und die Kristall implementiert werden. Das Ganze hat noch einen Vorteil, und zwar kann man das mehrfach machen und dann kann man wieder Onion von E-Mails spielen. Wie damals in den guten alten Zeiten, als es das gab. Und was hier veröffentlicht worden sind Patches, die wir natürlich versuchen, ob sie Produkte sie upstream kriegen, für die gängigen MTAs, die das dann gleich machen. Also das Liste ist, wir wollen es natürlich haben für MTAs und da werden wir einfach die MTAs patchen, die Patches einreichen und hoffen, dass sie sehr schön gehen als Feature, also so Exit und Postfix und diese alles. Und das Zweite, was wir dann natürlich machen, ist, wir implementieren Online-Routing auf Google.
So als Alternative zu MTAs.
Ja, also wie soll man sagen, ja. Also böse Leute sagen uns ja nach, wir würden versuchen, den weltweiten Text Nachrichtenverkehr ins Datenbank zu verschieben, aber das stimmt eigentlich überhaupt nicht. Wir möchten nur Nachrichten schützen und auch Metadaten schützen. Das ist das Einzige, was wir
brauchen.
Auch
wenn es wichtig ist, einfach kein Darknet.
Ja, eben, das ist halt auch natürlich die Frage von Darknet. Ich versuche übrigens nur noch den Begriff Dark Web zu verwenden, weil ich versuche ihn sowieso gar nicht selber zu verwenden, aber hoffe, dass das dann vielleicht ein bisschen klarer ist, dass es halt auch nur so wie das Web nur ein Teil vom Internet ist, so ist halt das Dark Web, was die Leute ja, die Journalisten so immer sehen, dieses Tor-Netz, wo man dann Drogen und Waffen kriegt und so, dass es halt eben auch nur ein Web ist und dass es aber nicht das ganze Internet ist. Und wir haben leider immer noch nicht irgendwie schöne Namen da gefunden, aber
doch, wir schützen einfach auch die Metadaten.
Ja, ja, genau. Wir schützen die Metadaten durch, das ist schon klar. Aber ich meine, das ist ja ein grundsätzliches Problem, auch nicht nur bei Web, sondern dass man halt, also ich versuche, ich spreche halt von alternativen Netzwerken. Es hört sich dann aber auch schon immer oft so ein bisschen wie so alternative Medizin oder so. Ist auch nicht so richtig gut, aber Darknet versuche ich eben gar nicht zu verwenden, sondern wenn dann Dark Web, um klar zu machen, okay, das ist irgendwie ein Teil, ne, das ist was dahinter Tor ist. Und das ist irgendwie, weil das hat seinen Ruf schon weg, den kriegen wir auch nicht mehr irgendwie umgedreht. Aber dass wenn wir dann mal mit dem, ich später nenne das Internet 2.0 in Slides jetzt auch, vielleicht auch nochmal sowas, dass man einfach sagt, das ist halt nochmal Internet, ja, aber dann halt eben die zweite Version. Ich würde jetzt mal weitermachen, okay. Ich finde es auch ganz schön, ich meine, es ist ja ein Seminar, ne? Also wir sollten uns da auf jeden Fall die ganze Zeit unterbrechen.
Das heißt, davon eine Stunde oder mehr.
Es ist nur wahrscheinlich sinnvoller, ich versuche jetzt so ein bisschen durchzugehen, weil ihr dann so ein bisschen dieses Grundwissen habt, um was es bei Web eigentlich geht, und dann macht es mehr Sinn, sich noch weiter zu verfolgen. Also im nächsten Slide habe ich jetzt noch so ein Bild von dem Trustworks und dem Sync in the Wild, beziehungsweise im Testing. Das ist dann das Outlook und davor halt ein Android.
Und, wo kann ich, glaube ich, tun? Screenshots solltest du machen.
Nein, das ist kein Screenshot. Das ist ein.
Nein, im Übertragung sind wir schon.
Bitte? Naja, im Übertragung sind wir schon, aber das ist so der erste Moment, wo es mal geklappt hat, wo derjenige, der das getestet hat, da saß, sich gefreut hat und ein Foto gemacht hat. Also, das ist wirklich ein Live-Stück aus dem Testing. Ja. Ein weiterer Teil des Konzepts ist eben End-to-End. Also, es ist alles End-to-End verschlüsselt, es ist Peer-to-Peer transportiert. Es gibt keine zentrale Infrastruktur oder sonstige geschlossene Services, also es ist nichts, wir haben es ja gerade schon geklärt, das ist alles PGP. Es ist jetzt nicht sowas wie, oh, ich habe jetzt diese App installiert, alle anderen, meine Freunde müssen das jetzt auch installieren, weil sonst kann ich ja mit niemandem reden und man dann immer so von einem Closed Garden zum nächsten wandert, sondern wir versuchen halt einfach nur das zu nehmen, was es schon gibt und natürlich das dann auch ordentlich zu machen, nämlich nur End-to-End und Peer-to-Peer funktioniert und kann als ordentlich betrachtet werden. Also es geht nicht darum, jetzt nochmal yet another Crypto-Thing zu bauen.
Wobei wir schon ein paar Dinge neu machen, nämlich da, wo sie leider schon bisher kaputt sind. Also man hat vielleicht den Vortrag von Phil Zimmermann gehört auf der Schar, der sehr deutlich gesagt hat, er hat Mist gebaut bei dem Design des Trust-Systems von PGP. Da muss ich ihm leider zustimmen, dass der Grund ist, dass er selbst dann. Das System von PGP hat halt, also wer glaubt, das hat kein Problem mehr, der kann mir gerne mal den Unterschied zwischen, wie heißt das, Perfect Trust und Ultimate Trust erklären. Und deswegen kriegt er nicht mal Geschmack. Kennt ihr sie? Kennt ihr die?
Ja,
Trust?
Aber wir können ja mal bei einem einfachen Beispiel nehmen. Also, einige von euch kennen mich ja und euch ist vielleicht auch schon aufgefallen, dass ich keinerlei Signaturen auf meinem GPG auf dem Server, auf den Servern habe. Weil ich das, als ich das damals gelernt habe, als Nicht-Techni sofort gesagt habe, hä, aber das funktioniert nicht, du unterschreibst jetzt meinen Schlüssel. Und dann kann ich doch später noch E-Mail-Adressen hinzufügen. Und dann ist der ja immer noch von dir unterschrieben. Also ich kann euch jetzt alle bitten, meinen Schlüssel zu unterschreiben. Naja, der ist dann, also es wird dann nicht richtig dargestellt auf den Key-Servern. Es ist schon richtig, dass du eigentlich nur den Key unterschreibst.
Wieso unterschreibst du nur den UID?
Ja, also da hängen ja immer diese E-Mail-Adressen. Also ich hatte dann auch mal ein Jahr lang einen Key ohne E-Mail-Adresse, was das totale Desaster war. Also
dann was den Mund rechnen auf
der Key? Ja, den gibt es auch jetzt nicht mehr, das war ein Experiment. Es geht, es hat aber sehr interessant zu sehen, wie die verschiedenen Clients darauf reagieren. Aber das ist mehr so ein, ne? Also das ist dann auch mehr so ein Darstellungsproblem und so.
Also wir hatten ja andere Probleme. Also ich glaube, das ist schon was man die UID unterschreibt. UID ist immens. UID ist das eigentliche Problem, denn die UID ist halt irgendein Fullname und eine E-Mail-Adresse. Und jetzt ist es halt nun mal so, dass.
Es gibt ja andere UIDs, zum Beispiel Bilder oder nur Fullnames oder so.
Guck, das ist halt.
Es ist natürlich, ja.
Das ist halt der Default. Ich will jetzt nicht behaupten, dass es keine anderen Optionen gibt, weil dazu hat schon Nubici zu viele Optionen. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass hier nicht unterschieden wird zwischen der Person, ich meine den Menschen, mit dem ich kommuniziere, und so wie man den Menschen nennt und so wie die Netzwerkadresse ist, unter der ich diese Person erreichen möchte. Diese Unterscheidung gibt es nicht. Und wenn es diese Unterscheidung nicht gibt, dann kann ich keine Trusted Channels machen und Trust umziehen. Machen wir ein Beispiel. Wenn ich weiß, dass das hier
herein.
Wenn ich weiß, dass ich eine Möglichkeit habe eines Trusted Channels, wie ich eine bestimmte Person erreiche in der Kommunikation. Und diese Person teilt mir über einen Trusted Channel Dinge mit, dann ist eben, dann sollte man diese Dinge, die da einem mitgeteilt werden, anders bewerten können, als wenn ich Dinge mitgeteilt bekomme, die über einen anderen Kanal, der vielleicht noch nicht trusted ist, mich erreichen. Weil in einem Fall gehe ich davon aus, und übrigens geht man implizit auch der TGP davon aus, dass nicht der Sinn und Zweck überhaupt ein Trust in einem kryptografischen Netzwerk zu haben, da geht man davon aus, dass man tatsächlich mit einer bestimmten Person oder einer bestimmten Personengruppe, das kann auch eine Mailing-Business sein zum Beispiel, die sich hinter so einer Netzwerkadresse verbirgt, aber ich gehe davon aus, dass ich weiß, mit wem ich hier rede oder wenigstens identifizieren kann, ist auch nicht dasselbe. Identifizieren wäre zum Beispiel Pseudonymität, dass ich eine Person eben nicht unter ihrem Real Name kenne. Ich weiß auch nicht, welche reale Person es sich darunter verbirgt, aber ich kann die Person identifizieren. Und das sind jetzt die Anwendungen, für die auch OpenPGP gemacht ist. Das ist nicht so, wie OpenPGP als Standard designt ist, aber das ist das Problem. Weil ich kann eigentlich Folgendes machen. Wenn ich zum Beispiel über einen Trusted Channel von einer identifizierten Person die Information bekomme, dass in Zukunft folgender Schlüssel zu benutzen ist, dann kann ich diese Information bewerten, indem ich den Schlüssel zukünftig verwende und auf die gleiche Art und Weise trusted, weil er hat mich durch einen Trusted Channel erreicht. Wenn ich das nicht kann, wenn ich diese Organisation eben nicht habe, dass ich unterscheiden kann, ob das ein Trusted Channel oder ein Trusted Person, wie sehe ich der Person vertraue, wenn ich einer Person vertraue, was Vertrauen immer auch heißt, wenn ich diese Unterscheidung nicht treffen kann, kann ich keine allgemeinen Regeln aufstellen, wie ich denn mit diesem Thema überhaupt umgehe. Und das hört sich zunächst mal nach einem sehr abstrakten Problem an, ist es wieder auch, aber es hat sehr konkrete Auswirkungen, weil dann kann man das Managen von Keys und Trust überhaupt nicht einfach automatisieren. Und das will ja nicht machen. Wir wollen ja gerne, dass wenn man einmal mit einer Person Trust uns gecheckt hat und dann einen Trusted Channel hat, dann andere Channels dieser Person auch existieren. Und wenn man dann identifizieren kann, dass man den Key zum Beispiel auch auf den Kanal benutzt, dann wollen wir ja nicht nochmal nach Trustwords fragen. Das wollen wir nicht. Warum wollen wir das nicht? Ja, naja, weil Trustwords sowieso schon böse sind. Weil wir haben Apps so spezifiziert, dass alles, was User Interface ist, ist erstmal ein Bug. Naja, also wenn du behauptest, Privacy der Default, solltest du vielleicht besser gar kein User Interface haben, oder sonst ist es ja nicht der Default. Und genau das ist ein ziemlich hoher Anspruch. Das heißt, man muss sich dann einen Umkehrschluss überlegen. Bei jedem Stückchen User Interface, wie kriege ich das weg? Weil das wäre richtig. Und dann bleibt halt das minimale User Interface übrig, das du quasi nicht vom Ball kriegst. Und alles andere wäre ja ein Design-Bug, das wäre ein Zielverfügbarkeit. Und um so etwas zu machen, braucht man also ein völlig differentes Trust-Management. Weil sonst kannst du zum Beispiel Schlüssel und Trust nicht aufziehen über Kanäle. Und das geht eben bei OpenPGP prinzipiell nicht, weil du gar nicht weißt, was das ist. Also du kannst ja nur raten, was das ist, was da jetzt in der UID so drinsteht. Und es gibt auch viele verschiedene Möglichkeiten, das ist so. Und deshalb wollten wir das mal ordentlich organisiert haben. Und deshalb hat PEP von Anfang an mit einem vollständigen Ersatz für Trust gestartet. Wir machen also streng und kein PGP, wir nennen das PGP-Kompatibilitätsmodus. Weil wir dann beginnen, wenn wir eben so die typische unterschiedliche UID haben bei PGP, dann machen wir mal so, was damit vermutlich gemeint ist. Übrigens können wir auch falsch schreiben. Das ist so beim Garten, das ist so bei Juristen. Also machen wir einfach das, was wir beobachten, was die meisten Digital-User damit machen. Und das ist das, was PEP daraus interpretiert, und so funktioniert der PGP-Kompatibilitätsmodus von PEP. Und intern machen wir das völlig anders. Also wir unterschreiben natürlich nichts, wenn wir keinen Web of Trust machen. Wir machen keinen Web of Trust, weil man damit den Social Graph publiziert. Und das ist noch schlimmer. Man publiziert nicht nur den Social Graph, sondern auch noch, wenn man den liefern vertraut. Das ist richtig gut, oder? Das ist so die Mega-Facebook-Information. Und das Zweite, also deshalb wollen wir überhaupt kein Web of Trust haben, und das Zweite, was wir eben nicht wollen, ist, dass wir jetzt, also wir unterschreiben auch keine Schlüssel, aber wir nehmen auch die Informationen intern, die uns erreichen, und mappen das so und versuchen abzuschätzen, was hier so in PGP-Sprache wohl gemeint ist, und mappen das auf die entsprechenden PEP-Funktionen. So funktioniert es wirklich. PEP ist kein PGP, sondern Datenformate sind PGP-kompatibel und die Schlüssel, die lassen wir uns auf den meisten Plattformen, außer auf iOS momentan, wir sind in dem sogenannten EQC of Things, direkt auf Eisen, da geht es halt nicht, und sonst lassen wir sie uns mit GnuPG managen. Also GnuPG ist sowas wie unser Schlüsselverwalter, unser Schlüsselbund, und dann ist es noch die Engine, die unsere Kryptografie macht, und wir gucken, dass die Datenformate kompatibel zum OpenPGP-Standard sind, und dann hat sich es aber mit der OpenPGP-Kompatibilität. Im nächsten Jahr nicht. Das ist schon was anderes. Und deshalb macht es auch Sinn, dass wir versuchen, eben das als Internetstandard zu setzen. Das macht einfach deshalb Sinn, weil wir ja nicht nur jetzt wollen, dass wir das machen, sondern wir haben uns ja da ganz viele Probleme angeschaut und haben sie versucht zu lösen. Wir haben uns dann Lösungen ausgedacht, dann haben wir die ausprobiert. Und jetzt finden wir, das könnte eigentlich jeder so machen. Also wir könnten das eigentlich einfach ein bisschen, ja, also wir freuen uns über die Implementierung.
Also was ist jetzt denn eine Reihe von Programmen halt, die alle möglichen Transportwege halt irgendwie unterstützen und dann zentral aber irgendwie, wenn es möglich ist, dann PGP-Keys benutzt oder?
Nee. Okay. Richtig. Willst du mal weitermachen? Ich glaube, die Frage wird
mehr. Oder was ist die Einzel-Cat-Anwendung?
Naja, die mit kleinen.
Also dann hast du sowas wie ein Plugin wie Anyway.
Genau.
Okay.
Ja.
Und das würde dann als ja, was wird das benutzen? Das wird dann PGP-Keys verwenden, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Und dann versenden halt ja, entweder ganz normal über E-Mail oder eben aber auch über Gmail.
Ja, was wir machen, hast du Transportsystem drauf?
Ja.
Okay, dann würde ich sagen, wir machen
weiter. Genau, das kommt auch ziemlich schnell. Also der nächste Punkt in dem Konzept ist freie Software. Da muss man nicht dazu viel dazu sagen, dass so ein Projekt natürlich nur funktioniert, wenn man es komplett open source.
Aber eins kann man sagen, weil die Welt ist jetzt gefroren.
Und zwar?
Naja, Richard Stallman hat abgesehen, dass wir Software von dem Eigentum übernehmen und sie unter kommerziellen Lizenzen
ausbilden. Ja, stimmt.
Kein Chance.
Das hat sich hingegeben.
Ja, nee, der nimmt das ja von selber, der war doch auch schon mal hier in dem Zimmer. Und kannst du dich erinnern?
Ja, ja.
Genau.
Einmal können wir so will machen.
Genau. Und wie soll ich sagen? Das ist tatsächlich passiert. Hast du das drauf?
Nee.
Das ist tatsächlich passiert. Und zwar.
Ich kenne das gar nicht, was das bei Tala auch passiert ist.
Ja, bei Tala ist noch eine ganz andere Frage. Das funktioniert ein bisschen anders. Nee, das ist einfach so. Also erstens ist, wir machen ja Multi-License, das heißt, wir geben es immer auch unter GPL aus. Und wir haben eine Shared Ownership mit der GNU, das heißt, GNUnet gehört auch der Patch-Stiftung.
Der was?
Der Patch-Stiftung. Also wir haben Eigentum an GNUnet erworben, wir haben nämlich folgendes Problem, wir müssen das Zeug mit verschiedenen Lizenzen rausgeben, weil wir ja solche GNU-feindlichen Plattformen wie zum Beispiel iOS bedienen. Das heißt, du kriegst für iOS die Software unter GPL, falls du jailbreaken möchtest, das wird auch voll unterstützt, ist ja klar. Und du kannst es aber auch im App Store runterladen. Aber da darfst du natürlich keine GPL machen. Sonst schmeißt du die App raus. Und da machen wir eine hübsche, kommerzielle, Apple-kompatible Lizenz drauf. Das heißt, wenn du PEP auf iOS nutzen willst, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du kriegst das Ding in den App Store oder aber du jailbreakst und lädst das Zeug, so wie siehst du anständige Leute, die gehören in der GPL runter. Das ist deine eigene Entscheidung, wie du das haben willst. Und dadurch kommen wir eben aus dem Problem raus, dass wir jetzt mit Apple Diskussionen führen müssen, wie wir das mit den Lizenzen haben. Aber wie können wir das machen? Also das heißt, wir müssen unseren gesamten Scheiß eben unter einer Apple-kompatiblen kommerziellen Lizenz da hochladen dürfen. Und das dürfen wir, weil wir Eigentum bekommen haben. Und ja, Richard weiß davon nicht nur, sondern er hat es abgesehen.
Er wollte es auch nicht.
Das weiß ich jetzt.
Weiß
ich weiß bei Richard ja nie. Also das Thema. Das sage ich dir, das ist in die Kamera.
Hat er sich nicht daran erinnert, dass bei der Linux-Party?
Ich will das so sagen. Ich habe ihn nicht getroffen, ich habe es hingekriegt. Das haben der Christian und der Hanani behandelt und ich habe versucht, ihn nicht zu treffen. Ich habe es diesmal geschafft.
Also ich habe auf meinen Krypto-Partys immer gesagt, irgendwie, wenn du dir überlegen musst, was du jetzt da für eine Software installierst, dann kannst du schon mal so einen Daumenriegel, if it's not open source, don't use it. Also das ist auch für mich als Nicht-Techie immer so die Grundregel schon mal. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute dieses Schweizer Messaging-Ding da nutzen, was halt nicht open source ist. Aber deswegen ist es natürlich eine Grundvoraussetzung. Und wir versuchen auch, ich sollte vielleicht mal das Wort regelmäßig dann herausnehmen, unabhängige externe Code-Audits zu veröffentlichen.
Nee, das solltest du dann einigen, das sollen sie endlich aufnehmen.
Genau, also es ist.
Was sagt dein Programm dazu?
Es gibt einen Prozess, dass das regelmäßig gemacht wird und veröffentlicht wird, aber der ist noch nicht so ganz gut implementiert, aber das ist auch okay, weil wir sind ja auch, wie ich das jetzt schon mehrfach gesagt hatte, da auch immer noch so ein bisschen am Anfang. Das sind jetzt so ein paar Proof of Concepts, die da draußen sind. Man kann es benutzen, aber das große Ganze ist natürlich schon mal eine ganz andere Nummer. So, und jetzt kommen wir zu Kompatibilität, ein schwieriges Wort. Wir versuchen dann möglichst viele Plattformen, Sprachen, Verschlüsselungstechnologien und Nachrichtenübermittlungsprotokolle zu unterstützen, wie das jetzt auch gerade schon so ein bisschen durchgekommen ist. Wir haben jetzt halt mal angefangen mit OpenPG, WebPG und S9, einfach schlicht auch, weil eben E-Mail das am weitesten verwendete Transportprotokoll ist, aber wir wollen eben auch all diese anderen Dinge supporten in der Zukunft. Also hier Transportprotokolle.
Das ist das nächste, was wir jetzt implementieren, das Chatbot.
Ja.
Die IETF hat sich gefreut, weil wenn du zur W3C kommst, habe ich gelernt, dann haben sie einen Rückkanal pro Veranstaltung. Und bei der IETF ist es ein Chatbot. Also die haben das mit großen Wollbäumen zur Kenntnis genommen, dass sie das Chatbot machen wollen.
Genau, weil das kann am Ende auch sowas sein wie SMS. Also das ist dann auch dieses Konzept, was ich auch mal ganz kurz erklärt hatte, dass es eben für App-Developers auch sehr einfach sein soll. Das heißt, wenn du jetzt so eine Android-App geschrieben hast, die ein SMS verschickt, kann man da halt einfach einstöpseln und dann verschickt diese SMS, wird dann halt über GPG oder UTR dann verschlüsselt und dann verschickt. Und dann eben vielleicht sogar über GNUNET, weil es da kein SMS mehr ist.
Genau.
GNUNET ist auch das nächste. Also Verschlüsselung ist nicht alles, wir wissen, dass alle Metadaten sind immer noch sichtbar.
Soll ich den vorhin?
Achso, stimmt, da hast du ja.
Ja, genau.
Das war das davon.
Nee, das hier. Ja, vielleicht soll ich mal sagen, dauert das alles so lange. Das dauert wirklich lange. Dazu müsst ihr wissen, wir haben das Projekt vor 4 Jahren, glaube ich, angefangen. Und die erste Zeit gab es außer der Preview, die ich mal gehängt habe, nichts. Da gab es also mehr oder minder eine Idee und Proof of Concept. Und wir haben die erste Knete gefunden, dass wir überhaupt mal Leute einstellen können, im September 2015. Seither haben wir überhaupt mal Geld. Und das Dumme ist, wir haben zwischen September 2015 und Januar 2016 niemanden eingestellt. Und da gibt es einen schlichten Punkt, weil zu diesem Zeitpunkt wurde diese Mozilla Thunderbird-Nummer an uns herangetragen. Und wir haben, als wir Geld hatten, das allererste, was wir gemacht haben, ist, dass wir nichts machen, außer mit Mozilla Thunderbird zu handeln. Und dadurch haben wir überhaupt diese Nummer ans Laufen gekriegt mit E-Mail und Thunderbird. Und die läuft auch seitdem. Das bedeutet aber, wir haben die ersten Entwickler eingestellt im Januar 2016. Das ist jetzt eineinhalb Jahre oder so. Ein Dreiviertel. Ja, das heißt, länger schreibt hier niemand Gold, außer ich. Ich glaube, hat sein Leben noch davor geschrieben. Also er hat in seiner Freizeit. Und also tatsächlich entwickeln wir jetzt an dem Zeug ein bisschen mehr als eineinhalb Jahre. Und in diesen eineinhalb Jahren haben wir Folgendes gemacht, wir haben jede Menge Kriege geführt. Das ist auch mal das Nähkästchen. Es gibt ganz viele Menschen, die dieses Projekt toll finden, da bin ich sehr glücklich, ich kriege super Rückkehr auf. Und es gibt ein paar wenige Menschen, die finden es nicht so toll. Das ist jetzt nicht neu, sondern das war abzusehen, dass die Paar jetzt nicht so toll finden. Das Problem ist, die Paar, die es nicht so toll finden, die haben ganz viel Geld gemacht. Die haben echt, die haben halt auch versucht, ob das vielleicht in eine andere Richtung gehen kann oder vielleicht einfach nicht existieren und ein bisschen verschwinden wieder oder können wir es übernehmen und so. Das haben wir alles hinter uns. Also ich würde mal sagen, ich habe dieses Jahr programmieren können, ich glaube, all inclusive 6 Wochen und den Rest für den Krieg. Nur um das mal hier auf den Tisch zu legen. Und wir haben uns aber nicht umsonst diese Reihenfolge ausgedacht, die da steht. Und zwar hat diese Reihenfolge eine Besonderheit. Wenn ihr da mal guckt, welches Textnachrichtenprotokoll wir als erstes unterstützen, dann ist es das von den Leuten, die Geld haben. Das sollte ich vielleicht mal kurz erklären, weil die meisten sehen das nicht so. Die allermeisten Menschen auf diesem Planeten interessieren sich für dieses Textnachrichtenprotokoll praktisch gar nicht mehr. Verwenden es auch nicht mehr täglich. Mit einer Ausnahme, nämlich wenn sie im Internet was einkaufen müssen. Und warum müssen sie, wenn sie im Internet was einkaufen müssen, dieses altertümliche Textnachrichtenprotokoll verwenden, was sonst wirklich keine Sau mehr macht? Sie müssen es verwenden, weil die Geld haben, verwenden es alle, nämlich die Firmen. Wenn Firmen sich Textnachrichten schicken, ist das immer noch immer. Wenn du in eine beliebige große, mittlere oder kleine Firma reingehst, die schicken sich niemals. Das ist tatsächlich noch so. Das muss man heute dazu sagen, weil ich kenne schon Leute, die wissen gar nicht, wie eine E-Mail geht, weil die haben ja WhatsApp. Ja, die sind wir dann halt.
Ja,
so sieht's aus. Und das ist super so. Die haben WhatsApp oder halt sonst irgendwas, keine Ahnung, Instagram und sie twittern und das war's. Und die machen die nicht mehr. Und die machen halt, wenn es da war, ihr müsst E-Mail machen, sonst könnt ihr im Internet nichts einkaufen. Das ist halt so. Man kriegt auch keine Apple-ID, man kann bei Google nichts machen und so weiter, man muss immer E-Mail haben, oder? Das ist irgendwie, so wird das jetzt wahrgenommen, also die Generation, die jetzt im Netz groß wird, nimmt die Textnachrichten so wahr, E-Mail ist was für Dinosaurier, ich muss. Das heißt auch nicht, dass ich es gerne mache. Aber, wenn wir damit anfangen, haben wir einen Riesenvorteil, weil dann können wir nämlich tatsächlich PEP-Produkte herstellen, die Firmen kaufen können und dafür bezahlen können. PEP hat ja so, wie soll ich sagen, so einen kleinen linksradikalen Umverteilungsansatz. Die Grundidee ist, wir müssen ja das Projekt finanzieren. Und die Grundidee ist, dass die Leute, die Geld haben, das bezahlen. Die Leute, die ja kein Geld haben, die kriegen es so. Also wenn du den Standard im Internet ändern willst, dann solltest du vielleicht, keine Ahnung, vielleicht diese 200-300 Millionen Afrikaner nicht vergessen. Und du solltest vielleicht, wie viel sind es, 800 Millionen Inder, die im Internet sind inzwischen. Die solltest du auch nicht weglassen, ja? Weil die haben zwar alle nicht so viel Geld, aber ja, die sind halt Menschen und du willst ja das Internet ändern und deshalb gehören die ja natürlich dazu. Aber die können ja deine Google vielleicht nicht finanzieren, oder? Und wenn du willst, dass die großen Firmen deine Google finanzieren, dann musst du was liefern, was die dann haben wollen. Weil die geben dir die Knete auch nicht einfach so, die sind ja nicht bescheuert. Sondern du musst genau das herstellen, was die kaufen wollen. Und ich glaube, das haben wir auch geschafft, dass wir das gestellt haben, weil wir haben das dann auch so lange ausprobiert mit einer großen Firma, das ist ein Automobilhersteller und dann da pilotiert und dann da rumgebastelt an dem Zeug, bis es genau so ist, dass die es jetzt auch wirklich kaufen können, weil die so können sie es rausholen. Das passiert jetzt dann auch. Also wir sind jetzt gerade mal mit dem ersten Kunden so weit, dass wir an dem Punkt sind. Und das ist nach einem Dreivierteljahr Entwicklung nicht so schlecht, also tatsächlich ist die Zeit gar nicht so lang, wie es schon bei mir ist, um dich mal zu unterstützen, wenn du sagst, wir sind noch neu, ich weiß, es hört sich nicht so an, aber es ist. Zumindest was die Software angeht. Und das hat dann mit niemand angefangen, obwohl es nicht das häufigste Textnachrichtenprotokoll ist. Nicht mehr. Es ist immer noch das häufigste in Anzahl Personen, weil es ja praktisch jeder im Internet einkauft hat. Aber nicht mehr das häufigste benutzen sie nach Anzahl
Nachrichten. Was genau sind die Firmen verkauft? Dienstleistungen? Oder
bei Business Model. ich habe mir das Business Model bei Red Hat geschaut. Red Hat hat ein cooles Geschäftsmodell. Du kriegst alles als freie Software und kannst es einfach runterladen, das wäre auch so. Oder aber du kaufst es unter kommerzieller Lizenz, dann aber mit Garantie und sowas.
Also die besser.
Nee, eher die Garantie, würde ich sagen, weil du wirst es kaum glauben, aber so große Unternehmen, also wir haben ja wir haben mehrere Piloten am Laufen, aber wenn ich mal zu diesen Automobilherstellern zurückgehe, dann haben wir momentan als Hauptproblem beim Ausrollen von PEP folgendes. Die haben sich von einem Beratungsunternehmen eine Studie machen lassen und die Studie hat ergeben, dass PEP funktioniert und das ist das größte Problem. Ich will es mal kurz erläutern. Es kommt nicht unvorhergesehen, genau damit haben wir gerechnet. Die Studie hat ergeben, wenn Sie PEP ausrollen auf Ihre Arbeitsplätze, das sind so ungefähr 125.000 PCs mit Outlook, und einfach anschalten, dann sind ab Anschalten 60% der E-Mails verschlüsselt. Mal eine kurze Frage, wie viel Prozent der E-Mails, die ihr täglich kriegt, sind verschlüsselt?
Also wir hatten ja nur einen täglichen
User. 1% Wenn du Glück hast, 1%. Bei diesem Automobilhersteller sagen wir auch immer höflich höchstens 1%, weil sie haben ja überall Verschlüsselungstechniken eingeführt im ganzen Konzern. Und das ist extrem höflich, weil wir unten auf ganze Prozent drauf. Es sind eher 0,01%, was
ich schon sagen soll.
Ich sag's nicht, ich kann das nicht sagen. Ich sag nach meinem welchen Stadt der ist. Aber auch wenn du nur in die Kamera raus ist, dann sage ich gar nichts. Und das sage ich dir auch besser. Du weißt ja, das ist eine andere. Ja, und jetzt hat dieser Dienstleister rausgekriegt, ja, wenn er das ausrollt und schaltet das an, dann sind halt ab Anschalten 60% der E-Mails verschlüsselt. Und ja, wenn dann eure ersten Partnerbüros das installieren, wie geplant, dann werden es halt zu 90%. Ich meine, das fängt ja von selber an zu verschlüsseln, das ist ja ein bisschen schwierig. Und wenn du es intern hast, die 60% intern meldet, sind dann schon mal verschlüsselt. Und dann geht es so in den niedrigen dreistelligen Prozentbereich, der E-Mails, wenn das eine Weile läuft. Das steht in der Studie. Und jetzt hatte die IT-Sicherheit leichte Bedenken, weil die haben keine Ahnung, was passiert und wie sie die Kontrolle verlieren, wenn auf einmal alle E-Mails verschlüsselt sind. Da haben die nicht drüber nachgedacht. Weil bis jetzt war das immer so, wenn man so Kryptoverschlüsselungsdings einführt für E-Mail, dann spürst du das gar nicht. Die Viren kennen das gerne weiter und das läuft einfach alles so wunderbar. Und jetzt lesen die Studie und denken, wo halt die Chance. Da müssen wir drüber reden, wie wir das einführen. Können wir das, und jetzt haben wir einen Weg gefunden. Wir schalten das erstmal in den Abteilungen scharf. Wir rollen es überall aus, schalten es in den Abteilungen scharf, die am dringendsten das brauchen. Ja, das fällt dabei. Und machen das so, dass wenn Sie mit irgendeiner anderen Abteilung mailen, dass die Reply auch verschlüsselt kommt, deshalb brauchen Sie das PEP auch schon. Und dann können die beobachten, ob Ihr ganzer Laden zusammenbricht, wenn man das macht oder ob es am Laufen bleibt, und können einfach Abteilung für Abteilung zuschalten, bis der ganze Konzern das Ding hat. Und das ist, ja, ich weiß, es hört sich völlig albern an, es weiß einfach keiner, was passiert, wenn auf einmal alle immer verschlüsselt sind und Sie haben eine riesen Infrastruktur damit.
Und das mit dem Anschalten, wenn wir vorher auch nochmal. Das sieht es in dem Fall so aus, dass die halt alle Outlook benutzen in solchen Umfeldern und da gibt es dann einfach so ein Plugin für Outlook. Und das bedeutet, dass die Leute einfach immer noch E-Mails schreiben. Also es verändert sich nichts. Da kommen wir aber nachher auch nochmal drauf. Aber nur so, das ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie morgens die Serverinfrastruktur oder sonst irgendwas dazu muss. Natürlich, mit PSGO und so kommt da schon nochmal ein bisschen was dazu, aber am Ende ist es nur.
Das steht übrigens noch in der Debatte. Und zwar, wir haben eine Lösung ohne Keystone, wie sie trotzdem an ihre Schlüssel kommen. Und das ist momentan noch ein bisschen schwierig, weil wir haben jetzt
riesige Probleme.
Kennt ihr Keystone? Ja. Schlüssel hinterlegen und so. Also es geht darum, das Unternehmen sagt, ich habe hier eine Diskussion mit dem Kunden, zwischen den Mitarbeitern und diesen Kunden, und jetzt passiert dem Mitarbeiter was, also dem können schreckliche Dinge passieren, zum Beispiel der fährt 6 Wochen und dann auf die Maritime in den Urlaub. Es gibt auch schlimmere Sachen, ich weiß noch schlimmere. Und ich besuche die Malediven, solange es genug gibt jetzt. Und ja, wir gehen gerade ein bisschen unter mit der einzigen positiven Weltentwicklung, ist aber die Weltwelt, die Klimakatastrophe. Ja, das hat Greta so schön gesagt, wir sind jetzt so oft in den Süden geflogen, bis das schöne Wetter zu uns kommt. Und es gibt schlimmere Sachen, ich weiß. Vielleicht. Und Ja, jetzt ist der Mitarbeiter halt auf jeden Fall 6 Wochen weg und jetzt ruft der Kunde. Wie komme ich da ran? Ich glaube, der Zweck von Verschlüsselung war, der Default wäre jetzt mal nicht, oder? Wenn du dann so einfach rankommst, wäre die Verschlüsselung vielleicht für die Füße. Und für die Füße wollen wir ja nicht verschlüsseln. Aber jetzt muss man da rankommen. Also haben wir zum Beispiel Features für Urlaubsvertretung, die Schlüssel tauschen. Muss man, oder? Sonst geht es ja gar nicht. Und wir haben solche Sachen wie ja, Mitarbeiter unglücklicherweise verstorben noch vor der Rente und jetzt muss man da ganz ran. Und der hatte momentan keine Urlaubsvertretung. Und dann muss halt ein Schlüssel hat der Betriebsrat und einer hat der Sicherheitschef des Konzerns und die zusammen können dann niemand abschließen und solche Sachen, oder? Also ihr seht, da steckt schon ein recht komplexes Key-Management dahinter. Und wir haben uns tatsächlich Lösungen ausgedacht, wie das ohne TSCO-Server geht. Ich gebe euch mal einen Tipp. Man kann ja immer noch mit einem zusätzlichen öffentlichen Schlüssel mehr verschlüsseln kommen. Und den Geheimschlüssel, den haben die in Stücke und sagt, brauchst du keinen TSCO. Und das unterstützt wir zum Beispiel out of the box. Wir haben jetzt aber ein Problem. Wir haben uns jede Menge Mühe gegeben, dass man keinen TSCO braucht, wenn er halt scheiße ist, auch sicherheitstechnisch scheiße ist, weil dann eben ein einziges Bohrfass, ein Single-Point-of-Failure, wenn du die Kiste abräumst, sonst nicht. Das haben wir dann ja auch, oder? Und das haben wir jetzt nicht so einfach, weil die Geheimschlüssel sind verteilt und die liegen da nicht im System und so weiter. Das ist auch nicht online benutzbar, sondern wir finden es eigentlich besser, sicherheitstechnisch. Aber wir haben ein bisschen anders Problem, da die Idee, noch nie jemand vor uns zu haben scheint, haben die jetzt alle in ihren internen Konzernrichtlinien drin, dass man nur Produkte kaufen darf mit GSM. Und jetzt ist unser Problem, wie wir damit umgehen. Also die haben eine bessere Lösung. Die hat die ganzen Probleme nicht, die funktionieren auch sauber. Sie würden sie gerne kaufen, aber sie haben sich selber verboten, sie dürfen nicht. Und jetzt in einem großen Unternehmen einen Prozess zu ändern, ist gar nicht so einfach. Also bis sie sich selber erlauben können, dass sie es wieder dürfen, ist eine echte lange Kiste. Und jetzt haben wir uns überlegt, dass es da vielleicht wieder Möglichkeiten gibt. Möglicherweise liefern wir Key-Escrow, er wird nur von jemandem benutzt. Jetzt kommt es darauf an, dass da drin steht. Also wir unterstützen ja Key-Escrow dann. Und dann können wir auch die Key-Escrow die Kiste liefern. Und wir empfehlen dem Kunden, sie nicht zu benutzen. Aber er muss sie kaufen, sonst darf er das System nicht kaufen. Das ist eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist halt, dass sie wirklich einen scheiß Key-Escrow-Server haben. Da haben wir uns ausgedacht, dass wir dann wenigstens so Zeugs machen, wie das auf diesem Key-Escrow-Server alle Schlüssel mit einem öffentlichen Schlüssel, der auf allen Arbeitsplätzen verschlüsselt sind. Das heißt, der Key-Escrow-Server, wenn du da rankommst, hast du keinen einzigen Schlüssel, weil die sind nochmal verschlüsselt mit einem extra Schlüssel. Und diese Schlüssel liegt wieder verteilt bei den zwei Nasen. Ne? Dann kann man dafür sorgen, dass sich die verschlüsselten Schlüssel runterladen können und die bei sich auf dem dafür aus dem Tresor genommenen Laptop entschlüsseln und dann da rankommen. Und das muss man auch ein bisschen automatisieren, und geht das nicht, oder? Also ich kann das auch mit PGP auf der Kommandozeile machen, ihr könnt das wahrscheinlich auch. Aber wenn ihr da mitdenkt und euch das mal durchdenkt, wie das eigentlich auch sein muss, oder? Aber die Kunden können das nicht, weil wir haben ja auch was bei PEP, nämlich das Wort Schlüssel ist im User Interface verboten. Wir haben ein paar Worte, die sind im User Interface verboten. Und zwar alle Worte, die irgendwas mit Kryptografie zu tun haben. Und jetzt dürft ihr mal selber raten, warum das so ist. Weil Schlüssel, das ist das, was ich mit meinem Wohnung aufschließe und das ist dann noch, wenn ich drauf drücke, geht mein Auto auf, oder? Das ist schon kompliziert genug und da gibt es schon genügend Fallstricke, wie wir alle wissen, in CCC, dass wenn man da so drauf drückt. Also ich mache es ja immer so, wenn ich vergessen habe, wie mein Auto aussieht, dann gehe ich den Parkplatz und drücke und das Ding, das nehme ich, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das genau macht. Blöd ist, wenn da ein Zweifel hängt, oder? Kann passieren, aber ist nicht gut. Ja, das kann passieren. Und also solche Sachen sind mir schon schwierig genug. Und deshalb haben wir uns überlegt, nicht nur bei Autoherstellern, sondern dass wir prinzipiell alles, was irgendwie auch nur nach Kryptografie riecht, ist im User Interface verboten. Wir haben also eine Sprache erfunden, die diese Nachricht ist sicher, sie ist geschützt, sie ist vertrauenswürdig und solche Dinge. Und wie man das hinkriegt, ist nicht Aufgabe des Benutzers. Nicht mal darüber nachzudenken, warum das so sein könnte, oder? Und das ziehen wir halt nahtlos durch. Und auch das kostet übrigens Zeit. Also wir haben jetzt mal begonnen, unsere Designstandard zu setzen und haben den auf design.pep.foundation veröffentlicht. Kann man da mal reingucken. Ich habe den auch auf Papier dabei, wenn ihr das durchgeht, damit ihr das läuft. Wenn ihr das durchgehen wollt, ich habe noch ein Exemplar, das heißt, ihr müsst dann durchgehen. Da ist jede Menge PEP-Design drin. Was wir so Zeugs machen werden. PEP ist eigentlich mehr ein User Interface Design Projekt als ein Krypto-Projekt. Wir wissen ja gar nicht, wie Krypto geht, wenn wir schon nicht wissen, was ein Schlüssel ist. So in etwa.
Nachher, wenn wir jetzt noch durchkommen, sehen wir auch ein paar Screenshots, wie das dann mit Protection und so. Allerdings finde ich kaum, dass wir eine Chance haben. Im ersten Kapitel, eben jetzt Anonymität, haben wir schon kurz besprochen. Jetzt Moonnet ist auch schon jetzt öfter gefallen. Wie ich das immer sehr gerne erkläre, ist eben dieses Internet 1.0. Wow, ich kann auf deinen Computer nur auf meinen. Ne? So war das in den 70ern und 80ern. Total super. Internet 1.9, wo wir jetzt gerade stehen, ne? Selbstverständlich kann ich auf andere Computer, aber wie was?
Ich kann dir das
Das können wir, also grundsätzlich gilt, das habe ich bei Krypto-Partys am Anfang auch immer gesagt, wenn du zum Internet verbunden bist, ist das Internet auch mit dir verbunden. Und dieses Internet 2.0 ist dann eben Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Anonymisierung der Daten. Das ist dieses Projekt, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ich habe auch die Internet-Netzwerke GNU-Bonn. Und sie sagen eben, es ist ein Mesh Routing Layer for End-to-End Encrypted Networking in a Framework for Distributed Applications designed to replace the old insecure Internet Protocol Stack.
Da gibt es aber auch noch ein Problem, muss ich dir da mal einquatschen. Kleines Problem, ein kleines Detailproblem. Habt ihr mal eine DHT gesehen, die für mehr als 1 Milliarde Nutzer implementiert ist? Aber haben Sie wieder meine zwei, drei kleinen Probleme, abgesehen davon, von diesen Milliarden Nutzer, wir nutzen ungefähr 90% mobile Endgeräte und was ist Batterie. Und dazu machen wir eigentlich ein kleines Projekt bei der Foundation. Wir simulieren mal so ein paar Millionen bis ein paar zig oder 100 Millionen Geräte auf entsprechend geeigneten Rechnerinfrastrukturen. Und gucken mal, was passiert und drehen so lange mit Moonnet, bis es skaliert. Weil unter uns, Moonnet ist eine Technologie, die ist großartig und sie ist nicht fertig. Und sonst auch keine. Oder dann nennen wir die DHT, die das besteht. Das machen wir weiter. Also, was wir auch machen, ist eine feste Forschungsarbeit. Das wird auch, kann man leicht unterschätzen, weil ja, das halt einfach nur mehr rauskommt. Und ich glaube, im Forschen ist es immer ganz praktisch, wenn man den Scheiß dann auch mal ausprobiert. Und da lernt man möglicherweise auch ziemlich viel, wie es nicht geht. Ich hoffe auch, wie es geht. Wäre noch schön.
Ja, wir sind natürlich ziemlich in diesem akademischen Umfeld drin. Es sind aber auch ziemlich viele Leute, wie bei jedem großen Open Source Projekten, die da auch so einfach mitmachen. Ich habe jetzt hier nochmal ein Slide, das sind jetzt auch noch so Zitate von der Webseite. Würde ich sagen, könnt ihr euch selber raussuchen. Wichtiger finde ich das hier nochmal, wir können es gerne ausprobieren. Und zwar ganz wichtig, nicht das Release, weil das ist von 2014, sondern das GNU.org/git klonen. Da kann man immer noch den Install Instructions on the Website folgen. Also es passt da nicht mehr an allen Details, aber man kann im Auto GNU.net auf Freenode fragen und kriegt da auch relativ schnell Antworten. Und dann gibt es natürlich auch wie üblich ganz, ganz viele Mailinglisten. Und ja, man wird dann wahrscheinlich Bugs finden. Das neues Release steht hoffentlich bevor. Alle Release-Topping-Candidates sind, also die ganzen Bugs sind alle geschlossen. Und es geht darum, also mit dem, was da jetzt rumliegt oder mit dem, was dann da hoffentlich bald released wird, dass es wirklich Leute ausprobieren und benutzen. Wir berechnen den Wert dessen, wie das aussehen würde, wenn das dann so und so viele große Mengen von Benutzern sind. Aber es ist natürlich auch sinnvoll, wenn da auch eine Handvoll von Nerd-Benutzern sind, die damit wirklich auch mal spielen, sich das genau anschauen.
Könnte das kaputt machen?
Und genau, genau, und das überall kaputt machen, weil wie das so ist mit diesen rein ganze Logik, die ganze Krypto, die ganze Mathematik da komplett durchgeklopft mit ihren Abschlussarbeiten und PhDs. Das heißt, das ist eigentlich, also man muss es jetzt halt mal anfangen, so ein bisschen zu benutzen. Und bis wir das dann wirklich so weit haben, vergehen auf jeden Fall noch viele Jahre.
Glaubst du?
Mal schauen. Also jetzt mal gucken, was du da noch aufwerfen kannst. Gut. Jetzt die Zusammenfassung des Konzeptes. Das ist, glaube ich, jetzt auch schon öfter rausgekommen. Nutzer müssen nicht mehr über Verschlüsselung nachdenken. Sie nutzen sie einfach. Bei Default. Es gab dann mal so einen Journalisten, der diesen Satz geschrieben hat. Es ist also ein kleiner Hacker da drin, der entscheidet, welche Verschlüsselung dem Empfänger der Nachricht am besten passt. Es ist halt wie wenn wir uns heute unterhalten. Ja? Bist du im IRC, machst du ein Query mit jemand auf, sagst, oh, du kannst hier gar kein OTR, das ist aber doof. Lass mal zu Java wechseln, machst du Java auf, merkst, ah, du kannst auch Omemo, ja komm, dann machen wir das so. Du bist ja ständig am Aushandeln. Oder wie ich auch vorher sagte, dass man dann sagt, oh, ich bin jetzt gerade unterwegs, ich kann deine verschlüsselte E-Mail nicht lesen, schickst du mir doch mal bitte als Signal Message oder was auch immer. Das sind Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, also ich zumindest, und die können wir aber halt nicht den Leuten da draußen zumuten. Es geht darum, dass es dann einfach untergeschoben wird und dass dann einfach die Leute benutzen immer noch das Gleiche. Die schreiben einfach E-Mails, die schreiben einfach SMS und das, was dann rausfällt, wird dann aber eben nochmal verschlüsselt, idealerweise durch das Darknet geroutet.
Das macht ja nicht verschlüsselt, die Metadaten dann.
Achso, ja, genau.
Ja, Darknet ist noch böse.
Ja, ja. Das ist das
Metadatenfreie
Internet. Die zweite Version.
Ja, genau. Da machen wir dann die Pet-Cloud oben drauf, die Peer-to-Peer-Cloud, oder?
Peer-to-Peer,
meinst du? Das ist die Peer-to-Peer-Cloud, das ist die mit dem Icon, das ist der Sonne.
Ah, okay. Ach, das ist der Sonne.
Das ist der Sonne, genau.
Okay. Also, ihr hört,
das muss ganz positiv sein, das ist nicht dauernd, also, das ist hell.
Das ist so ein bisschen, was wir da versuchen, dass die Leute da draußen dann einfach weitermachen, was sie machen und sich auch nicht so viel Gedanken machen müssen. Ich meine, wir haben alle irgendwie zugeschaut, was passiert ist, als 2013 Snowden diese Sachen veröffentlicht hat oder die Journalisten die Sachen veröffentlicht haben. Und dann haben wir auch alle gedacht, wäre ja eigentlich auch schöner gewesen, uns hätte jemand das Gegenteil bewiesen. Jetzt ist es bewiesen, dass wir mit unseren Algorithmen da ständig recht haben. Und dann haben wir uns auch gedacht, naja, aber ist ja gar nicht so schlecht, jetzt machen die Leute ja mal ein bisschen auf. Aber man muss sagen, es ist, also eine Zeit lang habe ich immer noch gesagt, das ist so ein bisschen wie Rauchen. Die Leute wissen, dass es schlecht ist und tun es trotzdem. Aber langsam habe ich den Eindruck, dass das Wissen, dass es schlecht ist, also jetzt mal ganz klassisch irgendwie Benutzung von Facebook oder so, das geht auch schon ganz schön schnell wieder verloren. Also diese Snowden-Welle ist doch kleiner gewesen, als ich mir erhofft hatte.
Ja, ich fand jetzt die offensichtliche Frage zu stellen, wie wird denn rausgefunden, welche Verschlüsselung am besten passt? Also schon die Frage, woran merke ich beim Versenden, ob mein Gegenüber auch Pet installiert hat, wenn ich jemanden zum ersten Mal eine Mail schicke?
Da gibt es eigentlich mehrere Antworten drauf. Die Standardantwort ist so ähnlich wie bei DFI-Helmen. Du kannst dir Pet ist mal so vorstellen wie DFI-Helmen über E-Mail. Wenn du eine E-Mail ist, das stimmt. Das heißt, hier ist die E-Mail, die tatsächlich unverschlüsselt. Tatsächlich brechen wir bei PEP mit einer ganzen Reihe von Dogmen in der Kryptographie fürchterlich. Und wir hatten eigentlich am Anfang immer so ein bisschen die Angst, dass uns dafür alle ins Kreuz nageln. Aber es ist uns Gott sei Dank nicht passiert. Also zum Beispiel, wenn ich nichts Besseres habe, schicke ich unverschlüsselt, ist mir egal. Also mein Thema ist, die Lastenüberwachung abzustellen. Und wenn die erste Unverschlüsselung rausgeht und dann nie wieder rein, ist alles gut.
Woher weißt du, wenn es weiter geht?
Ja, da habe ich manchmal bei denen gekriegt und da stand eigentlich was drin.
Ja, also ich habe jetzt gerade mal das hier auch gelegt, das ist.
Also wenn ihr PGP signierte E-Mail kriegt, wie können die dort zum Beispiel antworten?
Ja, klar. Ich glaube, es kommt gerade. Machen wir weiter.
Ja.
Also hier haben wir jetzt einen Pep-User, wobei der eine auch ein Nicht-Pep-User sein kann. Also der Gegenüber kann auch ein normaler GPT-User sein, der muss dann halt immer auf den Key-Anhänger. Jetzt sagen wir mal, es sind zwei Pep-User, das macht es einfacher. Die installieren sich jetzt also bei den Daten. Dann verschicken sie sich eine E-Mail, also der erste zum zweiten. Die ist unverschlüsselt, ganz normale E-Mail. An dieser E-Mail hängt allerdings schon ein Schlüssel dran als Attachment. Weil in dem Moment, wo man sich dann installiert, kriegt man auch einen Schlüssel gehandelt. Sofern man nicht schon einen hat und den dann importieren will und so. Aber wir sind jetzt bei ganz normalen Usern. Das heißt, diese erste E-Mail, die draus ist, unverschlüsselt, da hängt aber ein Schlüssel schon dran. Jetzt kriegt,
und in den Headern ist auch signalisiert, dass es PEP ist.
Ja. Jetzt kriegt diese zweite Person, also nur wir haben ja wie Alice gebaut, also brauchen wir die Mail geschickt. Alice kriegt die Mail und schickt eine Antwort. Die Antwort ist jetzt schon verschlüsselt, weil Alice hat ja auch PEP installiert, hat einen Key generiert bekommen, hat eine Mail bekommen, an die einen Schlüssel dranhängt und antwortet auf diese Mail. Jetzt bereits verschlüsselt mit dem Key, den sie da bekommen hat, und hängt ihren eigenen Schlüssel auch wieder dran. Automatisch. Also die Person schreibt einfach mal eine E-Mail. Aber an dieser gelben E-Mail hängt jetzt also schon ein Schlüssel dran. So, jetzt könnte es eigentlich auch schon vorbei sein und die zwei können sich einfach E-Mails hin und her schicken. Die sind dann schon verschlüsselt, aber eben noch nicht verifiziert. Das ist wie wenn jemand einen GRS schon aufmacht und halt auch sagt, ja komm, Fingerprints, da schreibt uns mal drauf. Das ist dann auch, es gab den initialen Handshake, der UTS-Session ist aufgebaut und jetzt seid ihr im gelben Modus, habt auf die Fingerprints verzichtet und schreibt euch jetzt verschlüsselt, ohne dass ihr wirklich 100% verifiziert habt, dass euer Gegenüber irgendwie ist.
Wir wollen es aber nicht. Das wollte ich noch hinzufügen. Da gibt es so eine Art Minimum-Trust, der dann reinkommt. Wir sagen kein Trust dafür, weil wir Sticky den bisher verwendeten Key haben. Wir nennen das Tofu und das übersetzt den Tofu without Trust. Also alleine durch Tofu gibt es eben noch kein Trust bei PEP.
Tofu Trust on First Use nicht
vollkommen. Ja. Kennt ihr Trust on First Use? Also wir nennen das Protokoll intern Tofu, weil es eben Trust on First Use without Trust. Dann ist es logischerweise Tofu. Und das funktioniert eben so, dass sich PEP dann merkt, welcher Schlüssel das ist und wenn dann plötzlich unerwartet ein anderer Schlüssel kommt, dann auch anfängt zu zicken. Also das machen wir schon auch, aber natürlich gibt es eben noch keinen Grün für die, wir haben ja eine Ampelsemantik, die übrigens ein Riesenproblem war. Also als wir die Ampelsemantik definiert haben, wurden wir eingeladen nach London von einer Firma, die stellt Systeme in Software her, mit denen man Prototyping machen kann. Und die haben uns ihre zwei super Helden-Designer zur Verfügung gestellt, war total nett. Das Problem war, einer kam aus New York und der andere war Engländer. Und die konnten sich schon nicht mehr in Standard, das Thema standardisieren, die konnten sich schon nicht darüber einigen, wie die mittlere Farbe der Ampel heißt. Ich glaube, ja, du guckst jetzt komisch, aber im alten Imperium hat man doch Latein gesprochen und im neuen spricht man ja Business, glaube ich, im aktuellen Imperium. Und in England spricht man immer noch Englisch, das ist nicht dasselbe wie Business. Und auf Business heißt die mittlere Farbe der Ampel Yellow und auf Englisch heißt sie Orange. Da hatten wir die ersten Diskussionen, was wir mit Standard haben. Ja. Also es ist nicht so einfach, so Sachen zu standardisieren, ist man vorsichtig.
Also hier ist es jedenfalls Yellow. Und wenn die jetzt also fröhlich sich da ihre encrypteten E-Mails hinterher geschickt haben und dann doch irgendwann mal denken, wir sollten das jetzt mal hier auch grün machen, weil irgendwie ist ja immer grün das Beste, was man haben kann, dann rufen sie sich gegenseitig an und lesen sich eben diese Trustwords vor. Und kennt ihr alle.
Das war übrigens der Grund, weshalb wir von PGP Wordlist wechseln. Warum gibt es überhaupt Trustwords? Kennt ihr PGP Wordlist? Könnt ihr mal bei Wikipedia eingeben, da werdet ihr feststellen, schon für Zimmermann hat seinerzeit so etwas gemacht, wie die Darstellung des Vorlesen von Fingerprints in Wordlist. Aber PGP Wordlist hat einen riesen Nachteil. Er hat nämlich versucht, das richtig gut zu machen, hat einen Linguisten hinzugezogen. Und der hat ihm erklärt, welche Worte ganz schlecht verwechselt werden können. Was die aber nicht gemacht haben, die zwei Jungs, ist, sie haben nicht bedacht, dass man beim Telefon begrenzte Bandbreite hat. Dass da zum Beispiel S und F wirklich überhaupt dasselbe sind. Überhaupt nicht so gut voneinander zu unterscheiden. Und das nächste, was die beiden Helden nicht gedacht haben, ja, mit Nachhinein kann man das dann immer schlauer gehen, ist Dialekte. Weil die haben sich natürlich auf ein wunderschönes Englisch geeinigt. Ich weiß gar nicht welches, ich habe vergessen, für zu fragen. Aber es ist tatsächlich so, dass je nach Dialekt sich andere anders ähnlich anhören. Und deshalb haben wir bei PEP von vornherein aufgegeben, dass wir Wörter finden ohne Kollision. Wenn man Wörter vorliest, die gegenseitig gibt, Kollision. Das hat man ganz genau das Gegenteil. Wir bewerten nämlich die Kollisionswahrscheinlichkeit für Wörter und ziehen dann mal mit in der Entropie ab. Und wenn du dann immer noch so viel Kollisionswahrscheinlichkeit hast, dann gibt es halt ein Wort mehr zum Vorlesen. Das ist mehr das ganz Pragmatische. Das ist genau andersrum. Das ist halt so und so viele Wörter, die noch hier vorgelesen werden. Und wenn da Kollisionen drin sind, ja, nein, dann wird halt noch eins vorgelesen. Bis es reicht von der Entropie her. Und deshalb können wir das jetzt in allen Sprachen machen. Wir haben jetzt, glaube ich, irgendwie mit Sprachen jetzt im Endeffekt, irgendwie 11 oder so. Und das war mir, das heißt, die Leute können sich das in ihrer Muttersprache vorlesen. Und wenn wir ja alles komplett Unicode machen, kann man das auch in den entsprechenden Schrift anzeigen, die Trustwords. Und dann gibt es halt viel mehr Sinn, glaube ich, als nur Englisch und nur gleich große Worte. Und ja, die haben halt dann doch Kollisionen. Obwohl man es gerade nicht wissen, dazu vermeiden.
So, danach gibt es dann den Handshake und danach ist man schon, wenn es dann positiv verläuft, das, die Verifikation, und danach ist man dann eben in diesem grünen Modus. Das bedeutet, man ist verschlüsselt und man ist verified. Also secure, sicher und verifiziert.
Und DX.
Genau, also nicht verschlüsselt mit, ihr wisst ja, das haben wir ja schon gesagt, dass das nicht so ist. Ich gehe dann mal wieder zurück, wo wir gerade herkommen. Ups. Hier waren wir jetzt schon genau an dem Punkt und jetzt kommt das nächste Kapitel hier, das ist auch nur ganz kurz, die Organisationsform. Es gibt eine zivilisierte Firma und es gibt die Stiftung und es gibt jetzt auch noch eine Genossenschaft.
Ja.
Relevant ist hier, dass eben die Stiftung der Besitzer des Codes ist.
Nee, die Stiftung gehört die Engine und die Adapter.
Genau.
Das muss man genau sagen, ja, weil der Code für die jeweiligen Anwendungen gehören den jeweiligen Firmen.
Ja, das ist klar, wir haben das mit den Adaptern noch nicht erklärt. Okay. Können wir gleich noch sagen, dass es gehört nicht aller Code der Stiftung natürlich. Ja. Wenn wir was für iOS oder auch Microsoft oder so machen, also, oder wenn deine SMS-App, die ich da gerade als Beispiel hatte, die gehört natürlich immer noch dir. Trotzdem ist es wichtig zu erwähnen, auch die Finanzierung ist natürlich immer noch so ein Punkt. Die Firma hat natürlich das übliche Investorengeld und die Stiftung halt finanziert durch Stifter und auch Zustiftungen und Spenden und natürlich auch einen Teil an verschiedenen, macht Applications für andere Geldtöpfe und so weiter. Die sitzen in Luxemburg und in der Schweiz. Das klingt auf den ersten Moment immer ein bisschen komisch, ist aber deswegen, weil es halt nur in Luxemburg auch ein Schweizer sind, die das angefangen haben. Das ist ja so.
Ja, das ist auch unanständig. Also ich möchte das schon betonen. Es ist absichtlich unanständig. Und zwar, weil ich darf mal so sagen, es gibt nicht mehr so viele Länder, wo du hingehen kannst und da überhaupt jemand Interesse an Deutschland hat. Das sind nicht mehr viele. Also du schaust dir diesen Planeten an. Und dann kreuzt du mal an, hier kann man hingehen, weil hier gibt es noch Länder, da gibt es Universitäten, da findest du Softwareentwicklung und so. Und dann sprichst du mal alle durch, die so weit im Überwachungswahnsinn, dass du schon gar keine Krypto mehr machen darfst. Dann fährst du nach Russland weg, dann fährt China weg. Und dann sprichst du noch alle die Länder durch, deren Regierungen dafür bekannt sind, dass sie auch gerne auf die eigene Gesellschaft scheißen und darum überwachen. Und dann sprechen wir noch die Regierungen weg, die dir gerne so einen kleinen Befehl zustellen, dass du einen Vektor einbauen musst. Und dann bleiben nicht mehr so viele Standorte übrig. Und wenn du jetzt dann noch die Regierung wegschmeißt, wenn du nicht mehr einen Weg brauchst, dann bleiben da noch ganz wenige übrig. Und gleichzeitig ist es so, wir brauchen Geld. Und das Hauptproblem, um das wegzumachen, und das Hauptproblem ist, ich kann mit der Nummer nicht in Silicon Valley gehen. Weil das Silicon Valley liegt nämlich in Kalifornien. Und Kalifornien hat sich noch nicht abgespalten. Immer noch Mitglied der Vereinigten Staaten von Amerika. Und da sieht es mit den Backdoors so aus, dass die irgendwie alle Kanarien folgen jetzt durch mit ihren ganzen Projekten im Silicon Valley. Und das ist nicht gut, das ist ja nicht gut, das ist ja nicht die Lösung, keine Backdoor zu haben, indem ich jetzt einen Kanarienvogel auf der Webseite habe. Das kann ja nicht die Lösung sein, wenn man wirklich kann. Das ist ein bisschen doof, das sagt man eigentlich hin. Wenn man aber nicht im Silicon Valley ist, dann gibt es nicht so viele Leute, die überhaupt Knete investieren. Dann musst du nach China gehen, ja, da war auch was. Und wo gibt es noch die Silicon Valley?
Ich gehe doch
in die
Türkei.
Türkei wäre auch gut, ja. Haben wir uns auch überlegt. Der Eurobär ist ja ganz lieber, der war da gekuschelt, also das kleine Tintament hier. Habe ich in der deutschen Tagesschau gesehen, haben sie ja noch so erbaut. Aber glücklicherweise Reise, ja, bin ich ja kein Muslim. Das ist auch blöd, glaube ich. Obwohl ich ja auch den, wenn muss man doof finden, wie heißt das, den Gülen oder so. Aber ich bin Schwabe, der heißt Gülen, das ist was anderes. Ziemlich genau das, was die da an Ideologie verbreiten, wenn man überhaupt nicht sagt. Also, ja, das wird halt alles nichts. Also mussten wir uns Länder aussuchen, dann sind wir tatsächlich in die Länder gegangen, wo wir halt Leute, die das Projekt gegründet haben, und reinkommen. Und da hat es dann gepasst. Aber wir haben noch was, und zwar, wir haben absichtlich, das habe ich, da eingehakt, wir haben absichtlich geguckt, dass jeder in Softwareprodukte der Firma gehören und nicht der Stiftung. Die Stiftung gehört die Engine, der kann das Software, und wir haben dann die Patent darauf. Aber wir haben es absichtlich gemacht, weil wenn der Firma ihr eigenes Produkt nicht gehört, findest du keine Investoren. Also das ist nicht so gestalten, wenn du da willst, Leute, die Knete geben, was du machen kannst. Das ist nicht so gestalten, dass sie hinterher nichts verdienen, weil eigentlich gehört die Stiftung alles.
Verkauft ihr dann die Sachen den Firmen unter der Bedingung, dass sie gleichzeitig unter GPL gestellt werden?
Nein, ist mir ganz genau andersrum. Wir bieten es unter GPL und unter einer Lizenz, die ich bei Red Hat geliehen habe, an. Und die Red Hat-Lizenz zum Beispiel beinhaltet, auch wenn du Red Hat Linux installierst und Red Hat Enterprise, dann beinhaltet das, dass du gleichzeitig verzichtest, dieselbe Software für GPL einzusetzen. Also die Lizenz ist so gemacht und es steht jedem frei. Also die Firmen können sich jeden Scheiß, den wir machen, stellen für GPL. Können sich das wirklich runterladen und installieren, aber die Firmen lieben es, wenn sie noch eine Garantie dazu kriegen, dass sie jemals auch wieder aufkriegen. Das ist tatsächlich so, dass es denen nicht wurscht ist.
So,
und wenn du die Garantie willst, musst du die kommerzielle Variante kaufen. Das ist dieselbe Software, es ist kein Bit unterschiedlich. Wir machen keine Kryptowährung, keine, was diesen Ident.
Jetzt sind wir auch schon ganz schön in der Zeit fortgeschritten, als Tech-Chapter, würde ich jetzt schon gerne kurz 10 Minuten und dann hauen wir ab. Weil das nämlich, ja, zusammen natürlich, da können wir dann auch noch weiterreden, weil das jetzt wahrscheinlich nochmal eine von diesen Fragen klärt, das mit diesem Adapter und dem Engine, was es da auf sich hat.
Genau.
Also es gibt hier diese große Übersicht, nämlich, dass diese ganze PEP-Software ist eben immer aufgeteilt. Es gibt immer den Engine, der ist zentral, der ist für alle gleichen. Engine weiß über Krypto-Funktionalitäten, weiß über Messaging-Transport-Protokolle und solche Dinge. Das ist quasi wie so eine API. Und dann gibt es eben Adapter in verschiedenen Sprachen. Also es gibt einen Python-Adapter und einen Qt-Adapter, habe ich auch noch eine Liste. In dem Fall hier das Beispiel mit diesem Output-Plugin ist eben dieser Web-Engine und dann ist es eben so ein COM-Server-Adapter, der dann eben das Interface ist zu der eigentlichen Application oder eben dem Plugin für die Application. Bei Outlook ist es eben ein Plugin oder ein Add-on, wie es bei Outlook heißt. Und im Enigmail, Thunderbolt ist es eben Enigmail, ist auch ein Plugin, das benutzt den JSON-Adapter. Und das ist eben die Idee, wie das einerseits, wenn man das noch alles im Griff hat, dass man ja so viele verschiedene Plattformen irgendwie alles und seinen Hut unterstützen möchte. Und aber trotzdem, wenn es um Krypto geht, da kann ja auch immer mal was passieren. Also da könnte ja morgen was kaputt sein, was man heute benutzt. Da muss man da ja auch schnell reagieren. Was dann auch wieder dazu führt, dass viele Application Developer, die dann auch sagen, da warten wir jetzt das Noten und vielleicht sollte ich nochmal irgendwas mit Krypto implementieren in meine komische App, in meine tolle App natürlich. Und dann schauen die sich das an, hören Wikipedia mal ein bisschen gut durchklicken und denken dann sehr, okay, das lasse ich mal lieber mit der Krypto, weil da muss ich mich jetzt voll einarbeiten. Und die stoßen dann idealerweise eben auch auf PEP und merken, ah cool, das kann ich jetzt hier einfach einstöpseln. Alles, worum ich mich kümmern muss, ist das Interface zwischen meiner Application und diesem Adapter und alles andere wird von uns gemacht. Also auch wenn es Updates gibt in der Krypto, passiert das einfach automatisch. Was dann eben auch zur Folge hat, dass falls wir wirklich irgendwann mal das mit dem Kühnnis hinkriegen, dann zusammen, dass das nämlich dann auch plötzlich bei allen da ist, ohne dass wir es nochmal extra installieren
müssen. Ja, irgendwie haben die PEP-Firmen so eine Lizenz, wenn es eine neue PEP-Version gibt, dann müssen die auch benutzen.
So,
ja, das ist auch noch ganz wichtig. Und das Ganze müssen wir vielleicht noch dazu sagen, das Ganze geht nicht nur in den Programmiersprachen, es geht viel weiter. Bei streng genommen sollten wir zum Beispiel den iOS-Adapter wohl eher Xcode-Adapter nennen. Und wir sollten eigentlich das andere den Visual Studio-Adapter nennen, weil das ist, was tatsächlich passiert. Und Android-Studio-Adapter. Also die Adapter werden so lange entwickelt, bis das wirklich so ein Drag and Drop in deine IDE ist. Und dann fühlt sich das Ding genau native und den Fehler an. Für dich als Anwendungsprogrammierer und ja, die API, da kann man dann mit den eigenen Strings arbeiten und die erzeugen auch keine Buffer-Overflows, wenn man sie callt. Jeder, der mal versucht hat, die API von irgendwo hin aufzurufen, weiß, von was ich rede.
Jetzt haben wir hier dieses Bild. Daran kannst du doch.
Das hat Ruckel gemacht.
Genau, das kennst du doch wahrscheinlich.
Ja, aber das ist viel zu kompliziert, oder? Findest du nicht?
Hier kann man jetzt halt auch mal ein bisschen sehen, wie das funktioniert. Der Engine, wie ich schon gesagt habe, der Zentrale ist immer der gleiche. Und jetzt haben wir halt diese verschiedenen Plattformen und oben eben, also die verschiedenen Plattformen, was dann eben verschiedene Adapter braucht und oben eben die verschiedenen E-Mail-Programme, die Luca sich da mal so ausgedacht hat, eine Kognite Kamel.
Genau. Das finde ich noch ganz interessant hier, weil hier wird noch etwas Zweites dargestellt, was man vielleicht auch erwähnen sollte, nämlich, wenn ich jetzt einen Kanal in der einen Desktop-Anwendung grün mache, sollte die gleichzeitig in der zweiten auch grün werden, oder? Wäre toll. Wie geht das eigentlich? Da sind ja zwei Programme, dass die Programme ja sich absprechen, ist eher unwahrscheinlich. Oder? Und deshalb ist es dann so, dass wenn du einen Desktop-Adapter hast, dann ist das was Besonderes. Desktop-Adapter sind so gebaut, dass die sowas wie Desktop-Systemdienste sind. Das ist nicht wirklich ein Daemon, weil ein Daemon hätte ja mit dem User-Interface nichts zu tun und hier geht es ja gerade damit zu tun zu haben, nämlich mit Desktop, oder? Und da haben die verschiedenen Desktop-Betriebssysteme dann auch verschiedene Konzepte, wie man sowas macht, das sind Zwischendienste und Anwendungen, könnte man sagen. Und dann sind die auch natürlich genau native ausgeführt, sodass sich das so anfühlt wie immer auf dem jeweiligen Desktop. Und da sind das eigene Prozesse meistens, die Desktop-Adapter. Währenddessen, wenn du das für ein Mobiltelefon machst, muss der Adapter vielleicht anders funktionieren, da ist er praktisch ein Library. Und dann haben wir einen Adapter, den gibt es in allen, das ist nämlich der JSON-Adapter, den gibt es als Mini-Adapter im Standalone, dann hast du eine JSON-Schnittstelle und alle Desktop-Adapter haben noch on top die JSON-Schnittstelle. Weil JSON ist halt momentan einfach hinten. Die Leute fangen an, überall JavaScript zu programmieren. Und JSON ist halt billig in JavaScript und besser gesagt eine JSON-Schnittstelle und die haben da alle noch on top. Also du kannst dir das quasi aussuchen, wir haben Schnittstellen-Wahnsinn bei PEP, kann man sagen. Und natürlich gehen wir jetzt her und generieren die Schnittstellen. Das ist etwas, das hätten wir schon lange tun sollen, ist noch keiner dazu gekommen, wie immer. Aber wir werden jetzt schrittweise mal die Software-Generierungsanteile. Die aktuelle Version von SIMC ist jetzt schon 100% generiert. Ich glaube, demnächst werden alle Adapter generiert. Die sind schon so geschrieben, dass man sie mit annehmen kann. Weil dann hast du nämlich eine Änderung in der Schnittstelle der Engine und sagst Make und dann hast du eben einen Adapter. Das ist ein bisschen besser, die Tricksdinger von anzustellen.
Hier ist so eine Liste von diesen Adaptern. Das ist ein Screenshot aus dem HGBAP. Da unten sind auch die Links. Da gibt es, glaube ich, inzwischen auch schon ein bisschen mehr, aber da kriegt ihr auch eine Idee, was da alles schon irgendwie rumliegt. Und hier auch mal so eine grobe Liste, also im Prinzip einmal alles, haben wir jetzt auch schon mehrfach erwähnt. Und jetzt wäre unter Umständen dieses Bild hier, das kennst du ja wahrscheinlich auch noch.
Ja.
Das ist ein bisschen.
Ich habe das mal gemacht.
Drauf, genau.
Aber das muss man im Hintergrund hinterlegen, sonst kann man nicht
essen. Ja, also das habe ich auch gesehen, als ich das gezeigt habe, aber dann bin ich mir nicht mehr. Also,
ja, das sind halt so Sachen, die es dann so in der Web Engine gibt. Das ist so quasi der Zoom aufs Engine-Kästchen. Und die Web-Engine, was da noch fehlt in dem Bild, weil das ist die alte Version, glaube ich, das sind die restlichen Wikis und ich habe die neue nie hochgeladen für mich. Da fehlt noch der NCR und wenn man sich den, also wir haben einen Host-Kosten-Router, das du schon erwähnt. Wir wollen ja die Kosten der Überwachung optimieren, deshalb ist es ein Host-Kosten-Router. Also der optimiert nicht die Kosten der Benutzer, also die sollen es ja kostenlos haben, sondern der optimiert die Kosten der Überwachung und das macht er eben, indem wir trotz Recht einen Sequenz postuliert haben, was besser ist oder schlechter. Also, ja, 4096 Bit aus A ist besser als 768 Bit aus A. Und das, 1024 Bit aus A und DSA kann man sich streiten und so. Gell? Also, muss man einfach eine Sequenz finden. Weil wir machen ja Kostenoptimierung gegen Massenüberwachung. Deshalb ist die Grundidee, überhaupt ein bisschen zu verschlüsseln, damit sie wenigstens die investieren müsst, ist besser als nichts. Ne? Und es soll natürlich so teuer sein wie möglich und deshalb läuft da in der Engine immer sowas drin, was guckt, was kann ich eigentlich pro Datenbank, laut Datenbank mit denen da drüben sprechen. Und da kann man auch mal den Kanal wechseln, so einen, der teurer ist. Also wir optimieren Schwenke noch gar nicht sich ein, sondern kosten. Das ist ein kaufmännisches Projekt, könnte man sagen. Wir hoffen auch, dass jetzt ein Bruttosozialprodukt dadurch weltweit wird, positiv. Noch als zweites. Und dann machen wir halt so Sachen wie, wir haben halt verschiedene Krypto-Sachen und Transporte und Meilen und so und unten Bibliotheken und dann gibt es die Abstraktion davon und oben gibt es dann von rechts nach links aufsteigende Reihenfolge API. Also sprich, du kannst die API ganz links benutzen, dann kannst du mega voll sein oder die 1 weiter rechts, dann hast du mehr Möglichkeiten, aber du kannst nicht mehr ganz so voll sein. Und wir haben uns schon überlegt, ob wir nicht ab Message Loopback nach rechts alles wegstreichen. Das gibt es dann gar nicht mehr, weil wir wollen, dass die Anwendungsprogrammierer faul sind. Weil ich habe so die Erfahrung gemacht, dass Anwendungsprogrammierer ganz viel von Anwendungsprogrammieren verstehen. Die sind echt richtig gute Leute, das kann man völlig unterschätzen. Aber dass sie sich meistens auch nicht so direkt für Krypto interessieren, das sind selbstverständlich Krypto-Programmierer, die wollen nicht Anwendungsprogrammierer, die sind anders interessiert. Und da ist halt so die Idee, dass die API so faul ist wie möglich. Und das Zweifels ist halt die Message Loopback API, das ist die, die wir hauptsächlich momentan verwenden. Da hast du solche Kommandos wie, verschlüssel mir mal die Nachricht. Ja, woher weiß ich jetzt wie? Naja, ach, jetzt geht ja nicht mehr oder nicht. Also das ist wirklich so Encrypt Message, Message in, Message out, fertig. Der Rest geht ja von selber. Also API. Und jetzt eins weiter links wäre dann mit Transportsystem, das heißt, send's raus, wie es mir egal. Ja, wenn es dir wurscht ist, kann man nicht bündeln. Also, kann man ja machen. Und und weiter, dann weiter nach rechts kommst du dann so an die Details dran, oder? Im schlimmsten Fall der Basic API, du kannst wirklich die GPU benutzen. Das ist nicht so toll. Und die ist redundant, die API. Also, jeweils ein Kästchen an links ersetzt du rechts. Das ist so die Idee. Und dann kannst du dir auch überlegen, in welchen Detailstufen du hier arbeiten willst. Empfehlungen so ganz nach links. Das ist so grob, wie die Web-Engine funktioniert. Und die Adapter haben dann auch nicht alles an der API, sondern die Adapter fangen halt an und die Bündungen nach rechts immer dünner. Und dann warten wir mal, dass jemand gibt, der sagt, ja, aber die funktioniert auch jetzt schon. Und wenn ja, dann kommt es eben drei. Also wir wollen auch die Anwendungsprogrammierer faul haben. Alles klar. Wir wollen nicht, dass die Low-Level-Funktionen benutzen. Und wir optimieren die APIs ständig darauf hin, dass man sie auch nicht mehr braucht. Also wir hatten also auch einen API-Markt, wenn man viele Sachen braucht, rechts von Message Loopback, dann hat man auch da diese API und Design, dann müssen wir gucken. Dann. Die Funktionen müssen mega high-level sein. Weil dann ist es noch einfach für den Anwendungsprogrammierer, muss er das dann tun, oder? Jetzt in Outlook zum Beispiel, du hast eine Outlook-Nachricht, verschlüsseln wir hier und das, was du da rausgibst, schickst du da raus.
So, dann würde ich sagen, wir lassen es dabei noch. Kurz hier, also Android könnt ihr euch runterladen, irgendwie aus dem Play Store oder aus dem Android. Outlook gibt es halt zu kaufen, aber da könnt ihr uns gerne eine Mail schicken und sagen, ihr würdet das gerne mal ausprobieren.
Ja, man kann sich ja den Quellcode runterladen, das war inzwischen Studio Make und dann funktioniert das.
Oder so.
Und das dann
fand er bei Enigmail mit dem nächsten Release von Enigmail, wann auch immer das dann sein
wird. Ja, auch nicht demnächst mal.
Ja.
Das dauert schon zu lange.
Genau.
Allerdings muss ich den Patrick mal in Schutz nehmen, weil
der. Der macht das ganz alleine.
Der Patrick macht das ganz alleine mit seinem Brötchengeber, hat den Treffen aber nicht geschafft. Und dann ging es noch ein bisschen länger, aber momentan ist, glaube ich, der Patrick so weit durch und wir sind wieder die Kürze. Also, das geht so abwechselnd. Ja, immer noch nächstes Release und wir haben jetzt die erste Beta vorgestellt von PetsOS für iOS. Wir hatten mit iOS leider ein bisschen Pech. Wir hatten einen Partner, die Firma Inbox Group in Kanada, in Toronto, und wollten einen 100 ESPN einbauen. Und das haben die uns unterschrieben und wir haben dann einen Deal gemacht und so. Und dann hat es nie geklappt und dann haben wir es versucht und dann haben wir den Code weggeschmissen, weil ich glaube, das Ding ist ein bisschen zu. Wie soll ich sagen? Und zur Verteidigung von Inbox Group, vielleicht, die hatten halt auch Investoren, die müssen öfters dann Features simulieren. Ja, und da waren sie wieder meine zwei Probleme. Das heißt, das hat Web jetzt nebenher gemacht. Wir schreiben gerade ein MUI komplett für iOS. Zumindest im ersten Fall ist auf der NKM-Firewalls überhaupt. Warum schreiben wir das? Naja, weil wir das Problem haben, dass unsere Firmenkunden sagen, ja, wir brauchen es schon auch auf dem Handy. Und dann sage ich, es ist kein Problem, nimm das für Android, dann sagen die anderen aber leider iPhones. Ja, blöd, doof. Also auf gut Deutsch, da hätte mir jemand vor 2 Jahren gesagt, Volker, du wirst mal ein MUI implementieren, hätte ich gesagt, du bist noch nicht mehr ganz dicht, der Z oder jetzt, wieso soll ich ein MUI implementieren? Tatsächlich ist es das, was wir jetzt machen. Also wir schreiben ein MUI und veröffentlichen noch mal, also wir veröffentlichen ihn unter GPL für iOS. So, ja, keine Ahnung, Jetbreaker Stream und so, kriegst du wirklich. Und er ist auch noch Apple-Mail kompatibel. Wir achten darauf, dass es wirklich gleich wäre. Völlig bescheiden. Aber dass wir jetzt den ganzen Humor nicht verlieren, ist das basiert eher auf dem, tatsächlich auf dem Code von Zoom-Mail. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist. Sagt euch das was?
Es gibt eine Genehmigung.
Ja, sowas gibt es, ja. Es gibt nämlich, es gab mal. Also als Apple, als macOS noch Next Step hieß, da war doch irgendwas, da gab es schon diese Mail-App. Und die Mail-App, es gibt ja eine Next Step-Implementierung.
Funktioniert so die denn auch?
Ja.
Das sind doch sehr bestimmten Herbe.
Ja, klar. Deshalb sagen sie das. Es ist schlimm, wenn es tatsächlich mal hier in Mailern basiert auf diesem Code. Pantomime heißt die Library. Wir haben also die Mail-Library von der Next Step-Implementierung von haben wir auf iOS portiert, das ist kein Scheiß. Die gibt es bei uns im Lab-Buch und schreiben darauf basiert eine Mail-App für iOS, die kompatibel ist zum modernen Apple Mail. Völlig bescheuert. Aber ja, das ist nicht alles gibt, das ist unglaublich.
Wenn ich gleich auf Mod?
Ja.
Gibt es auf Mod?
Ja, ich bin nur in Fortnite, die Kunden hier zu. Es sollte es letztens vom Mund geben, aber okay. Das war den alten Adapter so geschrieben, dass man den neu von den Codescript bekommt. Aber du könntest helfen, wenn du durchtasch hier, weil du fremdest mich mit Arbeit und du nicht anzuschrieben
hast. In der Show, aber warum ist denn da ein Video?
Ja, komm, das kann ich nicht zeigen. Ich hab's nur einfach. Ich bräuchte immer ein bisschen mitprogrammiert, sonst kriege ich nie Pep. Die bin immer aus der Form, ja, der König ist so sicher, Mund aus dem Gäme, die uns am Gäme mal gezeigt. Das liegt jetzt momentan noch wahrscheinlich später. Aber ja, klar, Mund steht auf dem Programm. Übrigens wird es eine der wenigen Plugin-Lösungen von MUAS sein, die gleichzeitig von Microsoft Outlook und von Mund erhältlich sind. Ja. Und dann auf Facebook-Nachrichten unterstützt. Das ist, glaube ich, schon ganz nett in Antwort. Kann man sagen. Aber Mund ist immer noch nicht verfügbar. Ja. Also, die Gedanken spolten haben wir, machen der einen. Python-Adapter. Und der Python-Adapter ist halt so gemacht, da gibt es schon Kommandozeile, da wurde steckt billig, das heißt PEP. Und da kannst du Nachrichten einfach durchbeantworten. Da das Ding ja alles macht, also Key-Management und keine Ahnung, ist alles. Nimmst du halt deine Nachricht und packst sie da durch und dann steht verschlüsselt gefasst. Und dann ist es da so schwierig, jetzt das in der Mund zu nehmen. Aber man müsste es tun. Also, das wäre quasi der Deal, oder? Das gibt es aber schon, aber es gibt halt dieses Tool, das sieht immer noch dieses Mundskript nicht da. Genau.
Dann sollten wir mal umziehen, nicht, dass die irgendwas noch böse auf uns werden, wenn wir später stellen wollen. Kommen denn alle damit? Oder? Ja.
Habt ihr noch Fragen vor dem Bier oder gibt es nur Post-Bier-Fragen?
Natürlich jetzt die Fragen halt direkt aufs Bier verlegt.
Nur Bierfragen. Ja, das hört sich gut an.
Wir haben ja jetzt auch schon einiges abgehandelt währenddessen. Und
ja, dann vielen Dank.